Musik bratscht richtig rein zum Anfang, so wie es der Nick Dömer am liebsten hat.
Ja, wunderschön, wenn es am Anfang kommt und wir das Thema endlich abhaken. Grüezi, Herr Gutzwiller.
Ja, grüezi, Herr Dömer. Schön sind wir per Sie.
Ja.
Hier in Ihrem Lieblingspodcast, all draussen.
Jetzt sind wir seriös.
Schön, also, hören Sie zu.
Seriöser EM-Podcast. Gut, du warst in Frankfurt am Wochenende, habe ich gehört.
Bin ich, ja, tatsächlich.
Schweiz gegen Deutschland, 1-1. Ich bin auch froh, dass die Deutschen am Schluss noch das Goal geschossen haben.
Du bist aber auch der Einzige von all unseren Zwampfis, die das so finden. Übrigens findest du nur noch Zwampfis gut. Das habe ich jetzt gerade kurz ausgedacht.
Da habe ich jetzt keine Meinung dazu. Aber
okay.
Nein, ich bin vor allem froh, weil sonst hätte ich wahrscheinlich recht viele Sprüche fressen.
Zu Recht?
Ja.
Also, ich verstehe es eh nicht, wenn man mit Schweizer Pass irgendwie da ein anderes Land so supportet. Wir haben jetzt gerade vorhin einen anderen Arbeitskollegen noch gefragt. Stefan Weiss, kommt an meinem Tribünenflüster vor, die dort schon mal reingelassen haben. Das ist für Italien. Wochenende. Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Dass wir, ja. Aber egal, wir schweifen ab.
Das dürfen wir in diesem Podcast natürlich nicht abschweifen.
Nein. Nein, wir haben Themen, die man muss.
Nein, es ist ja einfach so, dass ich glaube, und da geht es ja dem Kollegen Stefan Weiss ähnlich, dass wenn du halt eine Mannschaft irgendwie cool findest, und ich glaube, für mich steht das irgendwie einfach mehr im Vordergrund. Ich finde einfach die deutsche Nationalmannschaft, das interessiert mich mehr, wie sich die Spieler entwickeln. Mich interessiert es auch bei der Nazi, aber ich bin einfach so, das ist wie, für mich ist das wie Clubfußball. Du musst ja auch nicht die ganze Zeit erklären, warum du jetzt Liverpool besser wie Chelsea findest oder so.
Weißt, nein, aber du musst dich in meinen Augen erklären, wenn du den FC Basel besser findest als den FC Luzern. Und du selber, nein, und du selber Luzerner bist. Das
ja.
Habe ich noch
anhängen. Ja, okay, ja, stimmt.
Das ist eben der Punkt, weil du bist weder Liverpooler noch Manchester-Janer.
Es ist wirklich noch.
Aber ja, ich bin zu Frankfurt. Komm, wir fällt doch mal auch dort an.
Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle, der Gutz und ich, wir heute irgendwie. Wir müssen beide ein bisschen auftauen. Ich weiss nicht, was das Problem ist.
Vielleicht, das ist ein Fall auch nicht das Problem. Das ist wirklich da.
Vielleicht ist das Problem, dass heute kein Fußball läuft und wir den Schock zuerst verarbeiten müssen.
Ja, und ich habe in letzter Zeit nicht so viele Podcast-Erfahrungen sammeln können, weil ich da noch nicht so routiniert drin.
Ja.
Ja, nein, also ich war in Frankfurt.
Also.
Fangen wir doch mal dort an. Ja. Ich war in Frankfurt, für die Zeitungen vor Ort gegangen und meine Aufgabe war, eine Reportage schreiben über die Fans, sprich, ich bin dort angekommen, ich bin am Sonntag selber gereist, morgen früh auf den Zug, nachher irgend am Mittag mal zu Frankfurt gewesen, als erstes mal die Fans gesucht, die dann tatsächlich auch gefunden. Es hat durchaus ein oder andere Schweizer Fan gehabt. Es hat auch die ein oder andere spannende Begegnung gehabt. Ich glaube, ja, ich habe dann auch ein paar dann in dieser Reportage geschildert. Eine habe ich nicht geschildert, aber ich erzähle es jetzt hier im Zweikampf. Wir sind ja unter uns, das ist ja okay. Ich laufe dort über den Platz hin, über den einen, wo es viele Schweizer Fans gesehen und gesehen ein Schweizer Nazi-Liebli mit dem Namen Riesen drauf. Also die Nationalspielerin. Und ich schaue dann so hin, so. Ah nein, das ist sie wirklich? Und, ja, und ich kenne sie ja durch das, dass ich die Frauen-Nazi betreue, inzwischen einigermaßen gut. Und ich habe es so lustig gefunden, die war einfach mit ihrem eigenen Nazi-Liebli da. Schaut auch, falls sie zulässt, glaube ich nicht, aber wenn sie das über Umwegen erfahrt, eine ganz liebe Grüße. Sie hat dann auch erzählt, dass es ihr eigentlich ein bisschen peinlich, dass sie mit ihrem eigenen Liebli rumläuft. Ihr Problem war aber, sie wollte ein Schweizer Liebli anlegen und sie hat kein anderes gehabt. Und es passt ja perfekt, also hat sie es Nase angelegt. Aber ich fand es lustig, es sei nur etwa 3 Mal angesprochen worden. Ich weiss nicht, was das über den Stellenwert des Frauenfußball zeigt in der Schweiz, wenn eine Nationalspielerin in ihrem eigenen Trikot angeschrieben mit ihrem Namen in einer Gruppe von Schweizer Nazi-Fans nur so 3 Mal angesprochen wird.
Ich finde, das sagt sehr viel aus über den Stellenwert des Frauenfußball.
Definitiv. Aber auf jeden Fall schöne Dinge. Es sind extrem viele Leute. Es ist wirklich so, ja, ich meine, keine Ahnung, was sind es? Vielleicht 20'000 Schweizer oder so, die dort zu Frankfurt unterwegs sind. Und wirklich, also schon am Morgen oder Mittag, oder keine Ahnung, um 11 Uhr oder so bin ich angekommen. Und du hast eigentlich überall nur Schweizer gesehen in diesen Nazi-Liebli. Nachher hat es auch so einen Platz gegeben, dort ist dann, wo dann Besammlung war bei den Schweizern, war am Nachmittag um 3 Uhr. Und auf diesem Platz waren dann wirklich nur Schweizer gewesen. Und vorher hat es der DJ, ich weiss nicht, wie er heißt, aber so einen DJ.
Bobo.
Nein! Der ist so der Nazi-DJ. Und der spielt dann Hits wie Alprosen und 079 und alles.
Aber der DJ Bobo wäre absolut prädestiniert, um der Schweizer Nazi-DJ zu sein.
Ja, nein, aber der würde nur seine eigenen Hits machen. Ja, nein, diese sind wirklich einfach die Hits, die jeder mitgrölen kann. Mhm. Kommen dann dort, werden dann gespielt, dann mal die Nationalhymnen und «Komm, bringen heim» und ja, einfach so ein paar Lieder. Und ja, es war eine schöne Stimmung gewesen. Und nachher im Stadion. Ich bin dann auch noch kurz beim deutschen Platz übrigens vorbeigegangen. Die hatten nämlich das gleiche wie die Schweizer, auch so einen Platz, den sich besammelt haben. Und muss sogar sagen, es waren sogar ein bisschen mehr Deutsche gewesen dort auf dem Platz, also auf dem Schweizer Platz gewesen. Aber im Stadion, also die deutschen Fans sind ab. Also wir haben ja vorhin da einmal deutsche Fans noch Gast gehabt und so. Ganz, ganz, ganz viel Liebe, aber sorry, die Unterstützung der Deutschen war erbärmlich gewesen. Und die von der Schweizer richtig, richtig geil. Also es sind etwa ein Drittel im Stadion, sind Schweizer gewesen, und etwa zwei Drittel Deutsche. Und die Deutschen haben ausser ab und zu «Super Deutschland» sind irgendwie so etwa zwei Lieder, die sie singen. Die Nazi-Fans haben etwa 7 oder so. Und haben verdammt Radau gemacht, die ganze. Also wirklich, die Nazi-Fans waren so wie eine Kurve. Und die anderen waren so, wie man sich eigentlich bei einem Nazi-Spiel auch vorstellt. Und ich kann schon sagen, also die Schweizer Fans haben recht für Musik gesorgt. Recht cool gewesen.
Das ist noch interessant, wie sich das so ein bisschen entwickelt hat. Oder respektive... der Benny Netz hat uns das auch erzählt, dass der DFB ja da recht bemüht war, um da auch irgendwie so etwas zu kreieren, was aber in den letzten paar Jahren eher in die Hose gegangen ist. Ich glaube schon, dass grundsätzlich die Beziehung zu der Nationalmannschaft, gerade bei den Deutschen, schon, also, ja, das ist viel mehr gehemmt oder so. Weißt, es ist, ich glaube,
aber die Schweizer wären ja von der Kultur her. Wäre das mega ähnlich. Mhm. Aber die Schweizer sind dort mit ihren Kantonsflaggen, da siehst du die Leute eingekleidet, irgendwelche Jura-Flaggen oder Uri-Flaggen, yeah. Und haben sie noch irgendwelche Regenschirme auf dem Kopf mit Schweizer Kreuzchen drauf und nachher sind die in dieser Kurve drin. Natürlich haben sie auch alle eins oder zwei Bier vorher, dass sie ein bisschen enthemmter sind. Aber die sind, also weißt, die Schweizer haben auch wirklich noch so ein bisschen andere Lieder. Du hast ja auch immer das Gefühl, sie haben eigentlich nur Hauptschweiz und Schweizer Nazi. Ole ole. Aber nein, sie haben dann auch «Wer nicht kommt, ist kein Schweizer» und alles. Also wirklich immer wieder, immer wieder andere Lieder auch angestimmt und die Leute haben mitgemacht. Und bei den Deutschen war es wirklich so mega mau gewesen. Also ich habe mega gestimmt.
Also ich glaube, ich habe zwei Theorien zu dem Ganzen. Das eine ist doch, in Deutschland ist es grundsätzlich, gerade so punkto Nationalstolz und so, schwieriges Thema, oder? Ich glaube, viele sind da gehemmt oder zurückhaltender, auch mit Fahnenschwenken und so. Das ist sicher bei uns ganz, ganz anders.
Mm-hmm, das stimmt, ja.
Logischerweise historisch bedingt auch. Und ich verstehe, dass da auch viele Deutsche nach wie vor komplex haben. Es gibt zum Beispiel auch Fanszenen, wie zum Beispiel die von St. Pauli, wo komplett die deutsche Nationalmannschaft boykottiert. Mhm. Also die rufen quasi alle St. Pauli-Fans dazu auf, um das Turnier zu boykottieren, oder? Das ist, weil sie halt einfach eben Patriotismus, Nationalstolz, das soll nichts mit ihnen zu tun, oder mit dem wollen sie nichts zu tun haben, als linke Szene. Und das, weiss auch nicht, ich glaube, das ist schon eben sehr ein verkorkstes Thema in Deutschland. Und das spielt wahrscheinlich dort auch dazu rein. Und ich glaube, es kommt noch dazu, dass jetzt gerade auswärts.
Ist geiler, ja.
Weißt du, was ich meine? Auswärts
ist schon
wie wenn mit deiner Fanszene auswärts gehst. Geht einfach immer ein bisschen mehr ab, oder? Weil du bist,
das glaube ich auch.
Jeder macht dann mit und du bist dann immer. Alle fühlen sich so als eine Einheit.
Ja, die sind eben auch alle Schweizer sind irgendwie, entweder sind zum Sonntag selber gekommen oder schon am Samstag die meisten, sind dort angekommen, haben den ganzen Tag auf das oder das ganze Wochenende auf das Spiel ausgerichtet. Die Deutschen zum Teil vielleicht auch. Also ich meine, Deutschland ist ja gross und zum Teil musst du dann auch ein bisschen früher anreisen. Aber es kann sehr gut sein, dass irgendwie der eine, die Paar in der Nähe sind, also ja, die haben eine halbe Stunde mit dem Auto reingefahren und nachher fahren sie nach dem Match wieder heim, weil sie halt sonst irgendwie an ein Spiel gehen. Und bei den Schweizer ist es halt viel mehr vielleicht ein Ereignis, kann schon sein. Aber ich habe wirklich, also ich muss vor allem sagen, ich wollte jetzt gar nicht unbedingt das Fass aufmachen wegen den deutschen Fans, obwohl ich das schon, ich habe es wirklich nicht so geil gefunden. Aber hey, die Schweizer Fans haben mich so krass positiv überrascht. So krass. Die Stimmung habe ich wirklich den Schweizer Nazi-Fans nicht zutraut. Also auch, eben, auch in Sachen Kreativität, weißt, wo du wirklich merkst, okay, die, logisch sind es jetzt nicht die kreativsten Fansongs aller Zeit, aber zumindest, also es ist ein bisschen etwas gegangen und durchgehend gesungen, Vollgas, Party. Natürlich ist es auch lange super gelaufen und so, aber also ich habe das, ich muss sagen, ich habe wirklich stimmungsmässig habe ich die Schweizer richtig cool gefunden.
Wir haben gerade letztens so eine Diskussion gehabt. Die Schotten haben ja alle mega begeistert, weil die hier mit diesen Dudelsäcken gekommen sind und so. Die Schweizer müssen doch das eigentlich mit den Handörgeln machen.
Ich glaube, sie müssen mit dem Alp fahren. Das wäre also, richtig
legendär. Also den Marsch und dann vorne hast du irgendwie so 20 Nasen, die Handörgel...
Nein, Handörgel klingt eben so ein bisschen... Naja, aber Alphorn. Weißt du, wie geil?
Ja, also den Dudelsack finde ich jetzt auch so ein bisschen... Ja, der ist 2 Minuten lustig und nachher ist es dann auch immer gleich, oder?
Ja, natürlich. Aber so richtig... Also meine Handörgel haben ja noch viele Länder. Also ich glaube, Handörgel gibt es auch in anderen Ländern. Das ist nicht nur in der Schweiz. Mm. Also ich weiss nicht, wenn ich irgendwie am Coop etwas kaufen kann, auch ein eigener Rumän vorne dran spielt Handorgeln. Also das hat er nicht in der Schweiz gelernt. Aber
das ja, Alphorn. Alphorn.
Das wäre doch so richtig schweizisch. Oder so, weißt du, es gibt doch da, wie heissen die, wo man so ich weiss nicht, wie die Instrumente heissen, das ist erbärmlich.
Nein, ich weiß gerade nicht, was du meinst, aber...
Es ist auch ein Hackbrett oder so. Heisst das Hackbrett?
Ja, das ist doch auch so... Der Scheiß ist, dass das alles ein bisschen durch die Huren, was ist das, Trichler-Szene, Schwurbler-Corona-Szene, ein bisschen das Image von all dem Zeugs hat ein bisschen gelitten. Darum weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, ob ich das wirklich so möchte. Aber vielleicht so einmal, damit einmal wäre schon lustig zu
sehen. Nein, aber eigentlich machen sie das ja schon. Und es ist eigentlich ganz einfach. Und das ist schweizerischer Gottsinn, das ist auch ein Instrument, wenn man so will. Kuhglocken. Sind immer Kuhglocken dabei. Und sind auch, als ich im Zug eingefahren bin, im Abteil nebenan ist so eine welsche Gruppe gewesen. Und die haben wirklich dann nachher sind sie ausgestiegen und haben alle so Glocken dabei gehabt. Das ist schon noch.
Ich habe nur gesehen, dass einer noch einfach im Full Kit Skirennfahrer dort war. Und ich glaube, er hat noch einen Pyrozünder gehabt. Shoutout.
Voll easy. Nein, aber ich muss wirklich sagen, weißt, wir schauen doch sonst immer so ein bisschen neidisch auf Holland. Oder auf Belgien. Oder auf Dänemark. Oder keine Ahnung, weil die auch so eindrückliche Fans sind. Hey, an diesem Turnier muss sich die Schweiz im Fall nicht verstecken. Klar sind es nicht 100'000 bei den Holländern, aber es sind halt 20'000. Aber die machen dafür richtig gerade auch. Mhm. Und was ich eben schon auch geil finde, ist so ein bisschen das, was ich dort festgestellt habe, ich habe mit ein paar nicht geredet und so. Es sind aus jedem fucking Ecke von der Schweiz. Weißt du, so der eine, so ich frage, von wo er ist und so, mit dem habe ich Französisch reden. Nachher sagt er, Jura represent. Das ist doch geil, Mann. Du bist von Jura.
Gut, die haben halt keinen Fußballclub ja, sonst dort. Ich meine, den FC Delémont zu unterstützen in der
Promotion. SR Delémont, come on!
SR Delémont, dann halt.
Ey, ja, das weiß ich schon. Ich weiß
immerhin, dass sie in der Promotion League spielen. Aber das ist ja halt auch nicht so das Geile vom einen.
Nein, logisch. Also, aber vielleicht ist es ja genau auch das. Wieso es denn zum Teil. Also, ich glaube, auch aus den Städten hat es wahrscheinlich viele Leute. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass aus diesen Regionen, wo jetzt nicht unbedingt den eigenen grossen Fußballclub haben, dass dann das vielleicht noch mehr. Ja, dort können es wirklich mal Fans sein. Sonst machst du das wahrscheinlich nie. Wenn du irgendwo keine Ahnung, wenn du das Erstfeld aufgewachsen bist, was willst du so das DSC Erstfeld unterstützen? Oder den FC Altdorf? Nein, dann bist du einfach ein Schweizer Nazi-Fan wahrscheinlich. Klar.
Nein, das ist. Das haben wir auch so wahrgenommen am Fernsehen. Ich glaube, die Stimmung der Schweizer war überragend gewesen in dem Stadion. Und ich glaube, Spiel, wenn wir mal aufs Spiel.
Ja, dann gehen wir mal aufs Spiel.
Also ich glaube, ein Spiel. Ich finde allgemein, vor dem Turnier hast du doch dieser Nazi wieder mal gar keinen Kredit gegeben.
Wir haben auch keinen gegeben, wenn wir ein ganz grosses Sorry sagen. Wir haben weder am Trainer noch am Team irgendeinen Kredit gegeben.
Was heisst Sorry sagen? Ich glaube, es hätte ja wirklich keinen Anlass gegeben. Du hast eine schlechte Quali gespielt gehabt. Und dann sind halt ein paar Testspiele, wo... Also ich finde es ein bisschen wie das erste Ausrufezeichen, wo dann gesetzt wurde, oder das Einzige, finde ich auch, ist eigentlich der Match gegen Österreich gewesen, weil ich das Gefühl hatte, die Schweizer Nazi kommt gegen Österreich drunter. Und hat sie dann am Schluss ein Unentschieden gegeben. Und dort habe ich schon gedacht, ja, vielleicht doch nicht ganz so schlecht. Ja,
aber auch das ist Ausrufezeichen, ist halt nicht gewesen,
also, ja. Es sind ja Testspiele am Schluss.
Ich habe auch das Gefühl, es kommt schwierig. Was jetzt da geshootet haben in diesen drei Matches? Also, Schottland-Spiel habe ich nicht so gut gefunden, muss ich sagen. Aber jetzt auch gegen Deutschland, es war wirklich ein richtig, richtig, richtig guter Auftritt. Und auch für Spieler, die es vielleicht gar nicht unbedingt gedacht hast.
Und es war doch einfach taktisch gut gewesen, oder? Also, weißt du, variabel, mhm. Man hat sich immer gut auf den Gegner eingestellt. Klar, eben, du sagst, Schottland, zweite Halbzeit schlecht, müssen wir nicht. Muss man ein Kind beim Namen nennen? Oder?
Ja, und ich meine, Schottland ist jetzt wirklich eine bescheidene Mannschaft. Die haben den einzigen Punkt, den sie jetzt geholt haben, ist gegen die Schweiz.
Ich glaube, die haben einfach ein physisches Problem gehabt. Wenn der Gegner so. Weißt du schon, wie dort Portugal an der WM Katar, wo sie einfach Probleme bekommen haben mit der Physis vom Gegner.
Das kann schon auch sein, ja. Ich weiß nicht. Aber dort, also das habe ich wirklich. Aber nein, der Rest ist wirklich mega gut. Und ich meine, jetzt eben gegen Deutschland, hey, logisch. Haben die Deutschen viele Aktionen und ich weiss, Deutschland diskutiert über den Schiri und alles Mögliche und so. Aber im Endeffekt, ich meine, du bist kurz davor, das Spiel zu gewinnen. Wenn man jetzt den Turnierbaum anschaut, muss man sagen, vielleicht gar nicht mal so unbedingt so schlecht. Du hebst dich.
Sorry, ich habe Pollen.
Hast du Pollen?
Pollen.
Hast du Pollenallergie? Ja, gut, ist der Lewandowski nicht im Studio. Nein. Ja, nein, aber ich finde, sie haben wirklich einfach gute Auftritte gemacht. Eben halt auch Spieler, eben mit Dan Doi, wo einfach wirklich ein riesiges Turnier shootet. Extrem auffällig, läuft extrem viel, ist brutal schnell. Und hat einfach wirklich eine Entwicklung genommen, die man jetzt sieht. Man hat gewusst, hat sich die Bologna gut entwickelt, aber dass er jetzt so aufspielt, Hut ab. Granit Xhaka, ein absoluter Chef auf diesem Platz. Best Mann auf dem Platz gegen Deutschland. Toni Kroos hat Mühe gehabt gegen Granit Xhaka. Also das Chefduell ist eindeutig an Granit.
Aber auch wegen Freuler.
Natürlich.
Sie haben dann beide die Wege halt
natürlich hat. Natürlich sind ja nicht Madek gegeneinander geshootet oder so. Das ist schon klar. Aber also, zum Beispiel gibt es eine Aktion recht am Anfang des Spiels, wo ich bis heute nicht verstehe, wieso das die aller. Also wieso das ein Foul sind. Aber Granit Xhaka erobert gegen Toni Kroos den Ball. Toni Kroos bleibt liegen und nachher kommt er ein Freistoß drüber. Es war nie im Leben Foul gewesen. Und dieser Aktion hast du gesehen, hey, ja, der Granit ist da und ist der Boss auf dem Platz. Und überragend. Dann hast du die Innenverteidigung, wo Akanji bärenstark innen. Und auch Cher Rodriguez hat das gut gemacht. Also ich habe wirklich gefunden, hey, in diesem Spiel, ich war wirklich begeistert von diesem Auftritt. Ja, und dass es dann halt knapp nicht reicht, ja. Schade irgendwie, weil ich glaube, es wäre ein historischer Erfolg für die Schweiz. Aber wenn man den Turnierbaum anschaut, ist es glaube ich okay.
Ja, das ist das Krasse. Ja. Kommen wir vielleicht nachher noch darauf zurück. Ich glaube, in der Summe gleich dann verdient es 1-1.
Ja, das glaube ich auch. Die Summe sicher verdient.
Hat dann schon sehr, sehr viel Ballbesitz gehabt. Was ich einfach wirklich krass gefunden habe, ist wie es der Muri wieder hergebracht hat mit dem Giorgio Contini zusammen. Wirklich halt so die Stärken, also auch Musiala Wirtz, einfach das Zentrum kompakt zuzumachen, eben ohne Mandeckung quasi. Die Deutschen haben viel über die Aussenbahnen müssen irgendwie etwas kreieren und das ist ihnen ja überhaupt nicht gelungen. Ich finde, Havertz ist gar nicht zum Zug gekommen in diesem Spiel. Ja, ich habe es auch komisch gefunden, dass ihn der Nagelsmann so lange drauf geht, wenn du mit dem Füllkrug gefühlt einer von den, wenn nicht der beste Kopfballspieler vom Turnier.
Dass du gerade Bayern früher bringst,
habe ich nicht gesehen. Du hast den besten Kopfballspieler vom Turnier auf deiner Bank und offensichtlich kommst du durch die Mitte gegen die Schweiz nicht durch. Also, was machst du? Ja, logisch, holst einen auf den Platz,
aber das ist aber
der
das,
Box so eine Gefahr kann ausstrahlen.
Genau, aber das ist ja das, was er gemacht hat mit dem Raum und dem Füllkrug eingewechselt. Der Raum, der eigentlich nur kann flanken kann. Also, der kann ja eigentlich sonst nichts.
Nein, der kann wirklich sonst nichts.
Aber flanken kann er auch gut. Ja. Das ist der einzige Grund, wieso es der Fußballprofi ist, weil er gut kann flanken kann. Und da bringst du den und der andere, der gut im Kopfball ist. Aber eben, wenn du sagst, taktisch variabel, ich meine, man hat auch gecheckt, Jo Kimmich ist gefährlich als Außenverteidiger, weil er ein extrem spielstarker Außenverteidiger ist. Der Avischer hat sehr oft ist ihn viel mehr angegangen, hat auch also der Diagonalball irgendwie auf den Jo Kimmich, also das ist nie möglich gewesen. Das haben sie gegen Schottland glaub ich, recht intensiv praktiziert. Das ist nicht gegangen. Auf der anderen Seite hat man aber den Mittelstädtler machen lassen und gesagt, ja, du kannst ihn wohl schon machen, weil die wissen wir, dass du nicht werden. Also es ist wirklich noch spannend. Also wirklich auch, eben, das wirklich, sie spielen in diesem Turnier wirklich nicht symmetrisch, die Schweiz. Mhm. Aber das macht es unglaublich schwierig für die Gegner. Und sie sind halt mega variabel und wissen genau, hey, schau, der Spieler, hey, Mittelstreck können wir auflassen. Schieben wir lieber einfach alle ein Stückchen mehr nach links, dass wir quasi auf die rechte deutsche Seite, weil dort ist ein bisschen mehr Gefahr noch. Also, ich finde es recht clever.
Es ist natürlich auch immer ein bisschen einfacher, oder, sich taktisch einzustellen gegen Mannschaften, die wirklich kreieren wollen, die Ballbesitz wollen. Eben das ist der Anspruch von der Deutschen. Gegen so Mannschaften ist es natürlich einfacher, dann auch die Schwächen auszumachen oder genau sagen, hey, der und der Punkt, dort müssen wir das Zentrum zumachen. Das Spiel müssen wir dort rausnehmen. So, also, das, eben,
das ist vielleicht gegen Schottland die Schwierigkeit
gewesen. Genau, und das glaube ich, das ist gegen Schottland die Schwierigkeit gewesen. Aber hankerum, wenn wir dann das erste Spiel gegen Ungarn nehmen, Ungarn ist jetzt auch nicht die spielstärkste Mannschaft.
Genau, dort haben sie es
Dort haben sie es überragend gemacht. Grösstenteil. Haben auch dort eine kurze, schwache
Phase gehabt. Ja, aber die erste Hälfte ist bombastisch.
Das war das Beste, was ich jemals von der Schweizer Nazi gesehen habe.
Ich glaube, das war wahrscheinlich die beste Halbzeit, die ich nie gesehen habe von der Schweizer Nazi.
Und ja, also von dem her gesehen muss man wirklich sagen, dürfen wir auf das Achtelfinal mit sehr, sehr breiter Brust entgegenschauen. Und ich habe ehrlich gesagt ein sehr gutes Gefühl gegen Italien. Das Einzige, was mir ein bisschen Bauchweh macht, ist der Ausfall von Wittmer.
Mhm. Das ist auch ein
bisschen das Problem. Ich habe das Gefühl, er hat den Nazi schon gegen Portugal. Dort hat er doch die Grippe verwünscht.
Genau.
Auch dort war schon ein kapitaler Ausfall. Ich glaube, dort hat doch nachher der Lotomba für ihn gespielt, oder? Das hat er nachher dann gar nicht aufgegangen, glaube ich. Weißt du noch?
Gegen Portugal?
Ja.
Nein, sind der Lotomba gar nicht mitgenommen dort. Sie sind ja gar keine Außenverteidiger dabei gehabt.
Wer hat denn für ihn gespielt?
Das hat das System irgendwie umgestellt.
Ich weiß es nicht. Nein, stimmt, du hast recht. Der Eddie Milson hat nachher
gespielt. Ja, genau, das war aber das Problem, weil sie haben gar keinen Außenverteidiger mitgenommen. Ja, der Eddie Milson
hat dann gespielt. Und der hat ja nachher ganz schlecht ausgesehen.
Genau, und sie haben eben den Atomba unter anderem und den Babu haben sie zum Beispiel nicht mitgenommen. Was heisst, man braucht ja keine Rechtsverteidigung. Und eigentlich muss man ehrlicherweise sagen, hat es der Muri wieder ein bisschen gleich gemacht. Er hat jetzt mit dem Leonidas Sergio einen mitgenommen, der Rechtsverteidiger gespielt hat. Bei seiner Einwechslung aber überhaupt keine gute Figur gemacht jetzt. Oder ihm, ich glaube, der bringt er nicht. Und dann hat er eigentlich schon wieder das Problem, dass er keinen Rechtsverteidiger hat. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ich meine, Michel Labischer in Ehren, aber das ist eigentlich auch kein Linksverteidiger.
Ja, aber er macht es super.
Ja, er macht es dann super, wenn er ins Zentrum
hineingeht.
Das ist das, was er super macht. Aber das auf der Seite aus, bin mir auch nicht 100% immer überzeugt, dass es jetzt auf allerhöchsten Qualitätsansprüch immer genügt.
Was würdest du
gegen den Ball?
Was würdest du jetzt machen gegen Italien?
Ja, das ist jetzt eben die Frage. Ich sage Nico Elvedi. Nico Elvedi als Außenverteidiger aufstellen. Aber ich weiss nicht, ob das funktioniert. Keine Ahnung. Also ich hätte einfach den Lotomba zum Beispiel wieder mitgenommen. Also bleib dabei. Verstehe nicht, wieso man einen Ligue-1-Stammspieler einfach nie mitnimmt, wo auf dieser Position wäre, wo niemand hat.
Kannst du Steffen nicht als Schienenspieler einrühren?
Oder der Steffen.
Weil es ist ja keine klassische Außenverteidigerposition. Du bist ja ein Schienenspieler in dem Sinn. Also,
oder du könntest auch den Abischer Seite wechseln lassen und das Steven Zuber bringen. Auf der linken.
Ja, das wäre vielleicht auch noch spannend. Zuber hat schon noch heiß ausgesehen.
Mhm. Und Steven Zuber hat die Position auch schon gespielt in diesem linken Ding. Das wäre eine Option. Bin ich noch gespannt,
wie du jetzt halt einfach und so gut kannst auf dieser linken Seite performt. Also klar, ja, auch wenn er ins Zentrum gegangen ist. Aber weißt du, es geht ja auch, du bist auf der Seite mit dem Dänen Doi. Einfach das Zusammenspiel über diese Seite.
Gut, das ist aber einfach häufig, der Doi war eher rechts.
Ja, stimmt. Aber du hast dann gleich so die gewissen Ballkombinationen, die finden sich ja immer wieder. Und ich glaube, das sind ja jetzt so die Abläufe, wo wir sitzen. Jetzt ist die Frage, ob da bin ich halt auch zu wenig Trainer, ob du jetzt einfach kannst die Zeiten wechseln lassen oder nicht. Aber
also kommt ein bisschen auf den Spielertyp drauf an, denke ich. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Problem könnte sein. Ich meine, ja, was auch noch eine Variante wäre eigentlich dann da, dann könnte ich eben auch links spielen. Aber der muss jetzt sicher nicht wieder auf die Außenverteidiger zurückziehen oder was auch immer. Der soll dort vorne bleiben und für Wirbel sorgen. Noch ein Shoutout an Favorieder. Immer da für die wichtigen Spiele.
Hey, der ist.
Der macht das WM-Debüt gegen Brasilien und das EM-Debüt gegen Deutschland. Ich kann das Wort Debüt noch nicht aussprechen, Halleluja. Aber das ist schon Wahnsinn. Und er macht es gut. Tipptopp. Ich bin gespannt, ob er wieder eine Chance bekommt.
Ich habe es sehr stark gefunden. hoffe schon, dass er nochmal die Chance bekommt.
Ja, ich weiss nicht, bei mir Roman Vargas bin ich immer so, wieso kreierst du nicht mehr? Du könntest doch mehr.
Es ist nicht sein Turnier, gell?
Irgendwie nicht. Und jetzt ist er eben gegen Deutschland auch aus der Startaufstellung gefallen und irgendwie kannst du die dann auch wieder aufstellen.
Aber also, ist er nicht noch angeschlagen gewesen?
Das kann sein sogar. Ja, aber irgendwie, weißt du, so. Ja, aber also ich glaube eher, dass der Ruben wieder zurückkehrt und dass der jeder wieder rausgeht. Aber ich bin einfach bei ihm, habe ich so das Gefühl. Aber das ist. Also gut, bei Mendoi habe ich das Gefühl eigentlich auch ein bisschen, dass zu wenig kreiert wird für das, was eigentlich rum wäre. Mendoi hat jetzt immerhin das gut gemacht gegen Deutschland. Aber beim Vargas habe ich das Gefühl, wenn er jetzt. Also die Aktion, haben wir nicht den Ceren Şakiri schon mal besprochen hier im Podcast? Und haben wir nicht die, oder habe ich das geträumt? Vielleicht habe ich das irgendwo anders
gemacht. Ich weiß nicht, ich habe zu viele andere Podcasts auch nicht gemacht, wo wir über den Ceren
geredet. Ich weiß es nicht, aber beim Ceren, bei der Aktion, wo der Ceren das Goal schießt gegen Schottland, wenn der Dan und euch oder Ruben Vargas dort den Ball gekommen wäre, hätten sie nicht direkt genommen, weil es hätte eh kein Mensch ausser Ceren Şakiri den Ball direkt genommen, sondern sie hätten den Ball mit rechts ausserst angenommen, den Haken gewartet, bis der Verteidiger zurückkommt, den Haken und dann knapp am Goal vorbeigeschlänzt. Und das, so, das zeigt so sinnbildlich, oder? Eigentlich quasi die Schwierig. Es sieht immer noch gut aus, du kommst zum Abschluss, aber der Ball geht am Goal vorbei. Was schaust du eigentlich auf deinem Handy die ganze Zeit?
Ich bin am Studieren, wie ich die Schweiz aufstellen gegen Italien.
Aha.
Aber ich würde jeder drin lassen.
Würdest du jeder drin lassen? Also komm, wir machen mal eine Aufstellung. Im Goal, es hat nämlich wieder eine Diskussion gegeben, im Video hast du es gesehen. Einfach so, okay, hauptsächlich man weiss, es wird gut gelesen. Schaut auch unser Medienhaus, dass wir die Geschichte gemacht haben.
Ja, es ist ja der Punkt, wo wir jetzt nochmal ein bisschen unsicher wegstreuen.
Man kann schon sagen, der Sommer hat gepatzt. Hat er auch, okay? Beim Schuss beim anderen.
Ja, aber es hat ja nicht zählt.
Ja, also ich bin ja nicht der Meinung, dass man den Golem wechseln, aber es hat nicht zählt, ist wie so. Also, es ist gleich ein Patzer. Weil das nicht zählt, hat nichts mit seinem Patzer zu tun.
Ja.
Hat ja nicht gewusst, dass es nicht zählt.
Ja.
Aber, ja. Nein, also beim Goal bin ich im Sommer, oder? Und den Verteidiger wechseln wir auch nicht.
Auf gar keinen Fall. Nein, also eigentlich, das ist ja. Die drei hätte Scher, Akanji, Rodriguez. Das ist. Also, der ewige Rodriguez, das ist unfassbar.
Der Typ ist vereinslos.
Er hat gar keinen Vertrag für die nächste Saison, aber. Er verhebt einfach für die Nazis, das ist unfassbar.
Das ist wirklich der ewige Ricardo Rodriguez.
Der ewige Rodriguez.
Was der Ricardo Rodriguez, der ist ja gleich alt wie ich. Aber kommt er nicht einfach so vor wie so ein 50-jährigen alten Mann? Wieso kommt er einem so viel älter vor als der Chaka? Die sind gleich alt. Was soll das? Er ist irgendwie 3 Jahre jünger als der Sommer.
Das ist krass.
Hä? Das kommt einem nicht so vor, wenn du die zwei Menschen siehst.
Der Mensch hat für mich gefühlt in seiner Karriere nur für die Schweizer Nazi gespielt. Das ist wirklich einfach. Ich glaube, der hat mehr Nazi-Spiel wie ein Clubspiel gemacht in seiner Karriere.
Ja, der hat schon viel Clubspiel gemacht im Fall.
Ja, das
aber.
Es war halt immer so ein bisschen bei Vereinen, wo du halt nicht so mitverfolgst.
Ja, Wolfsburg. Das ist eine Phase. Nein, Phase war wirklich gut bei Wolfsburg.
Ja, klar. Mein Lieblingsverein Wolfsburg.
Ja, natürlich. Nein, und Chaka Freuder ist eh klar, auch bist du wahrscheinlich schon lassen. Und eben, das ist die Frage rechts. Vielleicht ist es wirklich der Steffen.
Weil ich glaube, das mit diesen zwei Schienenspielern, das Lothar, das hat so gut funktioniert.
Ja, und dann ist mein erster Impuls, Elvedi ist dumm. Das macht keinen Sinn.
Ja, würde ich auch nicht. Vor allem der Elvedi, das ist einfach, der hat kein grosses Selbstvertrauen momentan, nach dieser Saison.
Vielleicht Sierro. Weißt du, Sierro wäre ein eine ähnliche Lösung wie der Abischer auf dieser Seite, der noch immer in die Mitte reinzieht. Aber vielleicht brauchst du mal einen, der nicht immer noch in die Mitte reinzieht.
Ja, du musst halt schon einen mit Zug nach vorne. Weißt du, eigentlich, das Bitter ist ja, wäre der Schäcke ein bisschen fitter. Lass dort spielen.
Ja, aber den kannst du nicht dort spielen lassen.
Nein.
Also keine Chance. Keine Chance. Nein, den Schäcke kannst du auch gar nicht mehr spielen lassen, sind wir ehrlich. Also,
willst du ihn gar nicht mehr bringen jetzt?
Nein. Würde nicht bringen. Gegen gute Gegner kannst du ihn nicht mehr laufen lassen. Du bist einer weniger.
Ja.
Du bist einfach einer weniger. Also, ich weiss nicht, aber es ist vielleicht böse. Aber ich habe das Gefühl, ich kann mal seine Laufstatistik anschauen, aber ich behaupte, da ist nicht viel gelaufen in diesem Schottland-Match. Der hat einfach einen Moment, wo er die Magie hat in seinem linken Füßchen, die hat er halt noch, die hat er auch mit 67 genommen, aber auch den muss er nicht mehr aufstellen, auch wenn er, also, auch wenn er das immer noch könnte. Aber ich, also, es ist ja schon auch ein Zeichen, in diesen zwei Matches, wo man gegen gute Gegner gespielt hat, hat er keine Minute gespielt.
Das spricht nicht dafür, dass der Muri ihn von Anfang an wird bringen gegen
Italien. Nein, also gegen gute Gegner hat er nie gespielt, sondern er hat nur gegen die gespielt, wo man gewusst hat, okay, sein Spieler ist nicht so stark. Und ja, darum, also irgendwie, ich sehe es darum nicht so, dass er jetzt hier, ja. Also sein Topspeed ist übrigens bei 28,8. So schnell bin ich. Also ich bin sogar wahrscheinlich schneller als er. Aber das muss ich noch nicht heissen. Er hat 7 Kilometer ist er gelaufen, im letzten Match. Ja, weiß es nicht.
Ich.
Also würdest du ihn bringen?
Nein.
Also als Joker vielleicht?
Als Joker auf jeden Fall.
Also nicht auf jeden Fall, wenn du führst nicht. Also jetzt, wenn der Spielverlauf ähnlich ist wie gegen Deutschland, würde ich ihn sicher nicht bringen.
Nein, wenn du nur noch verteidigen tust, aber dann...
Eben, ja, nicht nur noch verteidigen, aber wenn du...
Auf Kontersituationen musst
du... Also wenn der Gegner hinten rein steht, den kannst du nicht bringen.
Genau.
Den kannst du bringen, weil dann muss er auch nicht weit laufen. Dann hat er nicht weit weg und dann hat er seine geile Schusstechnik oder Flankentechnik und dann hat er so ein Näschen für die Situationen und so, tipptopp. Den kannst du nicht bringen. Aber wenn die Italien lang 0-0 steht, musst du ihn nicht bringen und das musst du auch nicht bringen, wenn die Italien 1-0 führst. Ja,
absolut, bin ich bei dir. Ich würde, also ich habe es bis jetzt einmal durchgegangen, Rieder drin lassen, Vargas auf der Bank und für Wittmer irgendwie eine Lösung finden mit Schienenspielern, eben entweder Ebischer wechseln, warum nicht, den Zuber reinbringen als Linksfuß. Ist Ebischer eigentlich ein Linksfuß? Ich habe es vorher probiert auszufinden, ich glaube nicht, oder?
Ich glaube nicht im Fall, ich glaube, der ist rechts.
Und
ja, also laut Transfermarkt ist er rechts.
Eben, dann kannst du einen Ebischer ja gut eigentlich auf rechts bringen und einen Zuber auf links. Vielleicht die Variante probieren oder dann mit dem Renato Steffen. Ich glaube, nach der Saison, wo der in der Super League gespielt hat, hätte er sich das absolut verdient. Und ich habe sowieso auch in der Nationalmannschaft immer einen geilen Kicker gefunden.
Absolut,
der ist giftig, der ist gallig, der macht Tempo. Also, wieso nicht?
Kriegst du nie, dass er noch nichts zum Zug kommt?
Und Dann glaube ich, kommt das im Fall gut gegen Italien. Embolo wird wahrscheinlich von Anfang an, der hat jetzt bewiesen, dass er das kann.
Weißt du, das traue ich an Muri zu. Einfach so ein Gedanke. Ob er es macht, ich glaube es nicht.
Aber Doppelspitze Dua. Und nein. Embolo.
Das wäre geil. Nein, dass er, jetzt haben wir zum Beispiel einen Spieler, der spielt bei der AC Milan und der hat keine Sekunde bis jetzt geschaut in diesem Turnier.
Jetzt bringt er ihn.
Vielleicht. Er würde alle überraschend den Noah Oka vor, würde wahrscheinlich einen machen.
Ja.
Es wäre einfach so, wenn einer sagt, komm, stellen wir ihn auf, dann würde er einen guten Match machen.
Ja.
Ziemlich sicher.
Das wäre crazy.
Also das wäre wirklich so ein Überraschungsmove, wo jetzt keiner damit rechnen würde. Aber es könnte aufgehen. Vielleicht auch gar nicht. Nein, ich glaube, Embolo ist schon gut da vorne. Ich finde, was halt schon auch sehr geil ist, ist, wie er einen Ball festmachen kann. Und wenn dann eben ein Doi, Rieder, Vargas, wenn du Zuspielertyp rundherum hast, hast du eben auch den Vorteil, dass er den Ball festmachen kann und kann dann die anderen wieder schicken. Und dann hilft dir dann halt der Scheck auch nicht so viel, weil dann kannst du den Ball nur ablecken. Aber so kannst du halt wirklich mal auch den Ball wieder in den Lauf spielen. Und ich finde, also den Doi hat es überragend gemacht, finde ich richtig geil. Aber ja.
Ich bin einfach mega gespannt, was das für ein Spiel wird. Weil ich glaube, aus Italien wirst du wie nicht schlau momentan.
Hey, das ist kein Plan, was die machen.
Du hast ein offensiv ideellos Italien gegen Kroatien gesehen. Also sehr ideellos, muss man dazu sagen.
Also ich habe sie richtig schlecht gefunden.
Ich glaube, Spanien müssen wir gar nicht gross drauf kommen, weil ich glaube, du kannst einfach den XG-Wert von Italien anschauen. Ich glaube, sie kommen knapp auf 0,3 oder so. Also jenseits für so eine grosse Fußballnation, dass man sich so gar ausarbeiten kann.
Aber es ist eben, das ist eben das Krasse. Weißt du, wenn du so Deutschland, Portugal, Spanien, Frankreich, England, bla bla bla, all die grossen Fußballnationen, wenn du die anschaust, sagst du auch immer, ja, es ist eine grosse Fußballnation und so. Und du schaust die Spieler an und sagst auch, ja, das ist eine grosse Fußballnation. Bei den Ländern schaut die Spieler an und sagt, hey, die sind ja gar nicht besser als die Schweizer. Vielleicht ist es ein bisschen blöd, vielleicht ist es, wenn ich nicht so viel Serie anschaue. Aber irgendwie hast du nicht das Gefühl, dass das jetzt wahnsinnig gute Kicker sind. Und du hast irgendwie, weißt du, hast dann irgendwie ein Sturmduo von einem Genua-Spieler und von einem Napoli-Spieler, die jetzt beide jetzt in diesem Jahr jetzt auch nicht irgendwie gerade Bäume ausgerissen haben. Also, das ist ja, so okay, ja.
Das checke ich am wenigsten. Sie haben ja den Scamacca eigentlich, der ja bei Atalanta wirklich eine gute Saison gespielt hat, nachdem er ja da seinen Versuch auf der Insel ein bisschen gescheitert ist. Hätte es nicht richtig können durchsetzen bei West Ham. Aber jetzt das bei Atalanta, wo er ja dann auch die Euroleague gewonnen hat, eigentlich gut in Form gewesen, aber sie haben jetzt auch nicht oft auf ihn gesetzt. Oder ich glaube, das letzte ist er auch noch riesig.
Ja, das ist irgendwas. Nein, darum, ich habe jetzt, wie heisst der Retegui, spricht man so, und der Raspadori, die vorher gespielt haben, die sind beide, also okay, aber, also weißt du, ich kann nicht so, wenn jetzt Spanien kommt, hast du das Gefühl, boah, schau, die haben wirklich gute Mannschaft. Bei denen hast du jetzt das Gefühl, ja, also.
Du spürst keinen Drive. Weißt du noch, wo sie, was ist es, 21 am Turnier an der letzten Europameisterschaft, die haben ja eine riesige Gruppenphase gespielt.
Ja, die haben
die Schweiz gerade an die Wand genagelt.
Ja,
und so.
Das war ganz anders gewesen.
Und das, die italienische Mannschaft, die hat dich wirklich erdrückt. Und die haben dort dann, glaube, einen riesen Lauf schon vorher gehabt, irgendwie gefühlt mit 20 Spielen umgeschlagen schon an die Europameisterschaft gegangen. Und das Italien jetzt, das hat nichts mehr mit dem dort zu tun. Das ist auch defensiv anfälliger, Riccardo Calafiori in aller Ehre. Aber, und by the way, ihr bester Spieler mit dem Calafiori fällt, also der Calafiori ist ja gesperrt für das Achtelfinale gegen die Schweiz, das kommt ja auch noch dazu. Mhm. Also,
ja, aber eben, im Endeffekt, ich habe das Gefühl, ein gefährlich sind sie dann gleich. Aber ja, es ist also wirklich gar nicht mehr mit dem Team, auch von den Namen her nicht mehr. Also sie haben wirklich einfach eine absolute Weltklasse-Abwehr gehabt. Jetzt schaust du die Namen an. Sorry, der in der Vorsaison, also jetzt abgelaufenen Saison, sondern die Saison vorher noch bei Basel geshootet hat und kaum etwas bei vor anderen gebracht hat, der ist jetzt plötzlich der beste Verteidiger von diesem Team. Mhm. Oder sogar der beste Spieler von dem Team. Das zeigt ja vielleicht auch, wie gut das Team sonst zu Weg ist. Also, die Calafiori hat sicher eine mega Entwicklung gemacht. Aber es ist nicht der Chiellini.
Nein, noch nicht.
Noch nicht? Ja, vielleicht wird es noch.
Nein, er wird ja wird sicher nicht der gleiche Spielertyp werden wie Chiellini. Und Calafiori
ist schon viel
dynamischer als Verteidiger.
Aber er ist auch nicht auf dieser Stufe. Also, weißt du, er ist auch kein Akanji. Da kannst du sicher der bessere Innenverteidiger, als der Calafiori.
Er sieht halt einfach gut aus, der Calafiori.
Ja, kannst du auch.
Ja, natürlich.
Wobei ich finde seine jetzige Frisur ein bisschen komisch, aber das ist ein anderes Thema.
Aber ich finde den Akanji geil, wenn er sich frisurentechnisch immer wieder neu erfindet. Nein, aber ich habe nur gemeint, der Hype um den Calafiori, wir haben es ja vorher in der Aufnahme schon darüber gehabt. Also natürlich ist das ein genialer Fußballer. Und er weckt wahrscheinlich bei vielen auch ein bisschen Maldini-Vibes und so. Ist ja völlig okay. Aber ich glaube eben, rein optisch, es hilft ihm.
Also ich habe ja vor
den ganzen Hype wahrscheinlich schon alles.
Mega, also ich habe ja vorhin die Aussage gemacht hier in der Redaktion, also hat er Kurzhaarfrisur, dann würde niemand seinen Namen kennen. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, ist klar. Aber es geht schon ein bisschen in die Richtung. Also, er sieht halt einfach auch auffällig aus, mit seinen langen Haaren, mit seinem Stirnband, sieht noch gut aus. Ist er noch so ein bisschen. Ja, und ist auch noch, glaube ich, vom Typ her so ein bisschen speziell. Oder eben, hat er irgendwie noch das Interview bei der Saison gehabt, wo die Freundin dort irgendwie noch reinkommt ins Bild. Und die sieht natürlich auch nicht unbedingt schlecht aus und ist aber irgendwie eine emotionale Szene. Und
ja, sie ist doch so eifersüchtig, weil er wird auch von einer relativ hübschen TV-Reporterin interviewt. Und ich glaube, sie ist dann so eifersüchtig
so
und
probiert.
So ist herrlich. Also, wenn die Szene
so
nicht sieht, einfach mal das Own-Interview Riccardo Calafiori eingeben und dann sieht man das. Ja, aber ich finde so Spielercode auch völlig okay. Weißt du, also der soll auch.
Ja, das ist ja gut, das soll ja.
Der soll auch ein bisschen Hype wegen dem überkommen. Ist ja zum Beispiel ähnlicher wie bei Ali Schaleman ja auch. Oder?
Voll.
Also, das ist,
Aber eben, da redet man nicht unbedingt nur vom Sportlichen. Aber ich meine, beim Calafiori, ich meine, seine Leistungen sind super. Mhm. Also, kein Vorwurf und so, aber für mich zeigt es.
Der Chris Kramer hat ihn ja als bester Spieler vom bisherigen Turnier. Ja. Betitelt.
Ich finde, Chris Kramer ist super. Als Experte, ich mag ihn extrem. Bei dem bin ich nicht gleich.
Bist nicht bei ihm?
Nein.
Bei dir ist es wahrscheinlich irgendein Georgier oder
so. Ja, natürlich! Hallo! Also, Ja, es ist ja... Also,
aber machen wir zuerst das Fass Italien
dazu. Ja, machen wir zuerst das Fass Italien
dazu. Also ich glaube, es gibt gleich Spieler bei Italien, die die Schweiz absolut ernst nehmen muss. Ich glaube, es fängt an beim Donnarumma, wo ein überragendes Turnier spielt, das einfach sehr, sehr schwierig zu bezwingen ist. Egal, ob jetzt die vor ihm gut oder schlecht spielen. Mhm. An diesem Typ musst du einfach zuerst mal vorbeikommen. Und eben, dann hast du halt immer noch gewisse Leute wie ein Herr Barella oder ein Herr Chiesa oder ein Herr Jorginho, wo du halt irgendwie auch spielerisch musst in den Griff bekommen. Oder? Die haben einfach eine individuelle Klasse. Die können auch aus der Distanz schiessen. Und ich glaube, lustig, also der Freuler will die Favoritenrolle nicht annehmen, aber das ist Blödsinn. Ich glaube, wenn man das Turnier bis jetzt bewertet tut und das einfach auch objektiv macht, ist die Schweiz zu favorisieren in diesem Spiel? Auch völlig
aber nur mit ihm.
Aber man muss sich dann halt gleich bewusst sein, dass in einem K.O.-Spiel irgendwie halt, ja, einfach, für das sind die Teams zu dicht beieinander. Da kann jeder mal halt einen Sahnetag verwischen und dann rührst halt auch den Favorisierten mal raus. Und ich glaube, Italien hat halt einfach genug individuelle Qualität, um es dann darüber zu machen.
Ja, ich bin mir einfach nicht ganz sicher. Grundsätzlich gehe ich mit dir einig, dass das eigentlich vom Turnierverlauf bisher und wie sie geshootet haben, die Schweiz leicht zu favorisieren, aber wirklich nur leicht. Also weil die Italiener wirklich einfach noch nicht so überzeugt. So. Aber sie haben eine gewisse individuelle Klasse, wenn ich es jetzt ein bisschen schlecht geredet habe. Ich bin auch der Meinung, Akanji ist der beste Innenverteidiger auf diesem Platz und Xhaka der beste Mittelfeldspieler auf diesem Platz. Und der Sommer ist nur minim schwächer als der Donnarumma. Sprich, in gewissen Positionen sage ich, haben wir sehr, sehr gute Spieler. Aber ich glaube, es macht eben auch etwas mit einem Team, wenn du weißt, hey, wir sind das italienische Nationalteam. Zum einen ist es extrem viel Druck, der da oben ist. Ich glaube aber, es ist auch ein gewisses Selbstverständnis, das du einfach dann hast als Nationalmannschaft von Italien, wo du jetzt als Nationalmannschaft von der Schweiz wirklich weniger hast. Wobei bei dieser Generation jetzt ist es anders. Oder? Ich glaube, inzwischen hat man das Selbstverständnis dort schon auch. Aber ich habe das Gefühl, es könnte eben auch wirklich knapp blöd irgendwie so ein 1-0 sein, weil einfach Italien weiss, hey, wir sind Italien so viel und so viel mal Weltmeister, Europameister, alles Mögliche. Wir setzen uns jetzt hier einfach durch. Und das kann ich mir aber schon vorstellen, weil ich habe schon das Gefühl, dass es zum Teil einfach eine Rolle spielt, für welches Team was man dann effektiv aufläuft. Und Italien ist halt trotz allem ist immer noch ein grosses Fußballland. Aber ich finde eben auch, also, wie sie gespielt haben, auch eben, wenn man die Spieler anschaut, ja, sie haben gute Spieler, natürlich. Aber nicht viel, also außer vielleicht bei den Stürmern sind sie nicht besser besetzt als die Schweiz.
Für mich kommt...
Und eben die Stürmer sind jetzt auch nicht mega, mega krass.
Mhm. Also für mich, ich würde sagen, nicht nur leicht Favorit, ich würde sagen, die Schweiz ist Favorit. Für mich kommt einfach noch dazu, dass der Luciano Spalletti, der neue Nationaltrainer, also ich glaube seit einem Jahr Nationaltrainer, ich glaube einfach, dass die Art und Weise, wie er möchte Fußball spielen, noch nicht richtig gegriffen hat in dieser Nationalmannschaft. Das ist nicht wie bei Mancini vor 3 Jahren, wo das alles die Ideologie vom Trainer schon so gegriffen hat. Und darum, ich habe das Gefühl...
Also Quoten sagen im Fall Italien ist leicht Favorit.
Ja, natürlich, weil die Buchmacher aber auch nach wie vor davon ausgehen, dass grosse Nationen Erfolg haben wollen. Ich glaube, schau mal die Quote der Engländer an, ich glaube, die ist immer noch recht gut.
Ja, aber die englische Quote ist, glaube ich, jetzt die beste für den Europameistertitel. Und es gibt auch einen einzigen Grund dafür. Tableau-Hälfte. Mhm. Und also wir können das nachher auch noch kurz aufgreifen, die Tableau, wie das jetzt zusammengestellt ist. Ich glaube, es ist schon einfach, also England hat einen relativ einfachen Weg Richtung Finale.
Also, sorry,
und darum ist die Chance dann höher.
Wir machen noch Deckel drauf. Du sagst, Schweiz leichter Favorit. Ich sage, Schweiz ist Favorit. Und ich glaube auch, also ich glaube, es wird ein riesen Knurz. Ich kann mir gut vorstellen, Verlängerung, Penaltyschüsse, irgendwie so. Aber ich glaube, die Schweiz wird sich durchsetzen am Schluss.
Ich hoffe es. Ich habe vorhin überlegen, was ich
und dann wollte ich dazu noch schnell sagen, ich weiß nicht, ob du ab und zu die Rangliste von der Tippgruppe anschaust, aber der Herr Dömer befindet sich momentan in sämtlichen Tippgruppen relativ weit vor. Ich glaube, bei dem mit den Kollegen Top 1, erster Platz, die also vom Geschäft, zweiter Platz.
Nicht so gut.
Ja, im Zwampf haben wir einfach noch bessere Experten.
Ja, das muss man schon sagen. Also, Welchen Rang hast du? Jetzt gehen wir mal kurz schauen. Also ich bin auf
dem 25.
Rang im ZWAMP, wo übrigens 87 Mitglieder haben. Wenn ihr im SRF-Teamspiel seid, könnt ihr immer noch teilnehmen. Unsere Gruppe heisst Tippfreunde Zweikampf. Und wenn ich jetzt da schaue, fuck, der Scheiß-Tümer ist einfach dritt. Fuck, wieso ist er so gut? Oh. Shoutout an Philipp, der die Gruppe anführt. Richtig, richtig souverän. 12 Punkte vor dir. Du holst den. Du bringst dich überall heim. Schön.
Ja, eben darum sage ich.
Ja, manchmal Glück haben, mein Gott. Ich habe das Tippspiel bei der WM 18 und der EM 2004 auch gewonnen. Und jetzt?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin damals nicht mit dir in der gleichen Gruppe gewesen. Aber ich glaube, du musst einfach ein bisschen jetzt auf mich hören. Nein, ich kann mir sehen, dass ich einig. Die Schweiz wird das machen.
Ja. Ich hoffe es.
Dann ist eben die Tablo-Hälfte schon noch geil. Mhm. Also. Ja, also klar, jetzt muss man sagen, ja, die Schweiz müsste ja vielleicht an den Engländer vorbeikommen im Viertelfinal. Wenn die Engländer Slowaken schlagen.
Mhm.
Wo ich ganz ehrlich gesagt aber ein grosses Fragezeichen hinter dran.
Ja, ich glaube, sie schaffen das schon.
Wie kann man so einen Drecksfußball zeigen mit so einer Mannschaft, mit dieser Offensivpower? Hey, unfassbar. Sie bringen den Harry Kane nicht ins Spiel. Der hat keinen Ballkontakt.
Phil Foden nicht ins Spiel und der geht sogar gegen
ja, etwas noch. Aber der Phil Foden hat ab und zu mal noch Abschlüsse.
Ja,
aber selbst
klar.
Die Abschlüsse, also das ist nicht der gleiche Spieler, der bei Manchester City.
Aber das ist ja das, was ich meine. Die spielen ja alle irgendwie nicht so gut. Der Jude Bellingham am ehesten, aber auch noch irgendwie im ersten Spiel.
Und dann sagt Southgate tatsächlich im Interview, uns fehlt der Calvin Phillips. Also Calvin Phillips hat ein halbes Jahr kein Match mehr gemacht. Der hockt irgendwo bei West Ham und hat gerade die grösste Krise von seiner Karriere. Also, was für ein Calvin Phillips, Mann. Schau mal auf deine Bank, da ist ein Cole Palmer auf der Bank, der fucking beste Topscorer von der letzten Premier League. Der hat fang irgendwie 10 Minuten gespielt während dem Turnier.
Mhm.
So, obvious, deine ganz scheiß Offensive funktioniert nicht. Und du hast so eine Qualität auf der Bank. Ich verstehe echt nicht. Ich weiß, ich war schon immer ein Southgate-Hater. Leider hat er immer wieder Erfolg gehabt mit seinem destruktiven Ansatz. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass du mit diesen Spielern oder mit dem Spielermaterial, liebe Grüße gehen raus als ZDF, wo ja der Begriff, seitdem bin ich wirklich sehr, sehr verunsichert, wieso, also, weiss nicht, ob du es mitbekommen hast, der Kramer hat von Spielermaterial geredet, mhm. und der Jochen Breyer heisst er, oder, hat dann gesagt, nein, Spielermaterial ist gewünscht worden aus der Community, dass man das Wort nicht mehr sagt. Weil Spieler sagen ja kein Material.
Mhm. Okay.
Seitdem ist es ein bisschen kritisch. Aber ich finde, im Fußballkontext darf man
durchaus. Das kann man schon sagen.
Egal, ein kleiner Zwischendings. Ich finde einfach, wie kann man mit so einer offensiven Qualität dann am Schluss. Ja, einfach. So einen destruktiven Ansatz wählen und denen nicht mehr auf Ballbesitz, ich weiß auch nicht. Oder irgendwie, also die Abstimmung stimmt einfach überhaupt nicht. Oder? Oder wo würdest du das Problem von der englischen Nationalmannschaft aus?
Ich finde es auch schwierig, weil irgendwie, du hast ein Gefühl, das sind gar nicht die gleichen Spieler. Du siehst es so, also ich habe das Gefühl, die machen irgendetwas. Ich weiß aber nicht, von wo das kommt. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, du könntest den Spielern sagen, schau, geh auf den Platz und shooten und dann würdest du besser spielen. Da würden sie offensiv Sachen kreieren, weil sie einfach unglaublich viel individuelle Qualität haben. Irgendetwas passt dort nicht, aber ich glaube aber trotzdem, dass die Engländer, ich meine, klar, sind überhaupt nicht überzeugt bis jetzt, keine Frage. Aber sie haben mit diesem komischen Fußball in einer mega dummen Gruppe haben sogar eine Gruppe eingeholt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht irgendwie 1-0 oder im Penalty schießen oder irgendwie Slowakei gewinnen. Die werden nicht brillieren. Es wäre wieder scheiße Spiel, aber ich glaube, die kommen weiter. Und dann glaube ich, wenn wir jetzt wieder noch kurz die Schweizer Brüllen aufsetzen, wir haben Schweiz-Italien, sagen wir, hey, durchaus möglich, dass die Schweiz gewinnt. Hey, Viertelfinale gegen England.
Absolut machbar.
Extrem machbar, vor allem, weil England will viel den Ball haben. England wird nichts damit kreieren können. Und, also, und eben, man muss wirklich sagen, eben, bis jetzt es wird immer der Murat Yakin aufgehypt, dass er die richtige Lösung findet und so, Trainer geht, bla bla bla. Ich glaube, er hat einfach auch, also sehr gut möglich, dass er seinen Job gut macht. Ich finde es schwierig, zum von außen mega beurteilen. Ich glaube aber, dass sein Staff einfach einen richtig, richtig, richtig guten Job macht. Und ich glaube, die Analysten, die wahrscheinlich dann auch ein bisschen Säurige sind, die dann eben nicht den Raum bekommen, aber die haben bei jedem Gegner bis jetzt super fest gemacht, okay, das und das und das musst du machen, dass das Team nicht kann performen. Und bei den Engländern liegt es ja auch viel, finde es fast ein bisschen auf der Hand. Und ich glaube, dort würden es richtig gute Lösungen finden, die Schweiz. Und darum, also der Weg, und wenn, gell, im Halbfinale hast du dann Rumänien, Holland, Österreich oder Türkei?
Also Österreich, sage ich.
Ja, ja, aber du hast den Gegner.
Ja.
Und gegen all die hast du eine Chance.
Gegen Österreich wird es wahrscheinlich am schwierigsten.
Ja, also so, ja, wahrscheinlich. Aber du hast doch eine Chance gegen Österreich.
Ja, natürlich.
Also,
gibt dir das, also, mal, nicht, wir haben 2024 und Schweiz-Österreich ist ein absolut realistisches Halbfinalszenario.
Es ist geil, oder?
Ja, es ist riesig geil. Also ich meine, ich erinnere mich jetzt gerade wieder zurück an das... Einfach an das Gefühl, dort Achtelfinale, wo die Schweiz sich gegen Frankreich durchgesetzt hat, hey, was dort los war in dem Land, an Fußballbegeisterung, das wünschst du dir einfach von jeder Euro. Ich finde allgemein bis jetzt die Stimmung bei uns in der Schweiz recht verhalten. So. Also, ich weiss, dass sehr viele übergehen, gehen Match schauen und Public Viewing und gehen festen. Aber ich finde so da in der Stadt und so, finde ich es. Ja, man merkt es zum Teil, wahrscheinlich in den grösseren, Luzern, Zürich und so, aber jetzt so ein bisschen dort, ich verkehre ja eher ein bisschen in den kleineren Städtlis und dort ist so meistens, also oft hast du zum Teil nicht mal richtig grosse Public Viewings oder so, wo du gehen kannst. Okay. Ich habe jetzt gestern das erste Mal in einem kleineren den Match geschaut. Ja, okay, nachher, durch das, was die Türken dann gewonnen hat, hat es ein bisschen Autokurse gegeben, aber sonst ist das so ein bisschen das Einzige, was ich so ein bisschen wahrgenommen habe. Und darum freue ich mich jetzt schon auch einfach, wenn ich ein bisschen vorausschaue und hoffentlich am Samstag, dass es den Sieg gibt, dass da nochmal so richtig ein bisschen Fieber ausbricht. Ich habe es eingangs von dem Podcast gesagt, ich drücke vor allem der deutschen Nationalmannschaft die Daumen, weil ich das Team einfach gerne habe und weil das für mich ein bisschen die interessanteren Spieler sind. Aber einfach allein für die Fußball-Euphorie und für das, was Nazi jetzt hier kreiert hat, wie sie sich taktisch weiterentwickelt haben, wünsche ich mir schon auch auf jeden Fall, dass das am Samstag einen Erfolg gibt.
Ja, also ich persönlich habe das Gefühl, es ist schon recht eine Euphorie da, aber es ist vielleicht auch so ein bisschen... keine Ahnung, es kommt wahrscheinlich immer darauf an, wo man gerade so ist.
Fußballstadt Luzern.
Nein, ich glaube nicht unbedingt. Also, keine Ahnung, ich bin halt irgendwie der eine Match, bin ich einfach bei dem... Ich tue jetzt da nicht irgendwie Anti-Werbung machen, macht auch keinen Sinn. Aber ich bin einer der grösseren Public Viewings in Luzern, wo ich eigentlich unsäglich finde, weil man muss stehen. Das ist so, ich wollte nicht 90 Minuten stehen. Vor allem haben wir dort den Match vorher schon geschaut. Also, meine Beine sind nachher kaputt gewesen irgendwie. Also fühlt man einfach so vom Stehen. Aber... irgendetwas tut da wieder bohren und machen und tun. Da wird immer gewerkelt in diesem Radiostudio. Das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall, dort hatte ich schon das Gefühl, mal, es ist recht etwas los. So, wenn die Schweiz spielt, in die Stadt gehst, ist schon... Also es ist nachher auch, gerade nach Abpfiff oder so, ist nachher ein Volksfest, wo du merkst, wo überall sind Leute im Public Viewing sind, gehen jetzt heim oder so. Also das ist schon, es läuft schon ein bisschen etwas. Aber natürlich kann noch mehr werden. Ich glaube, wenn man jetzt Italien rausrührt, voll geil. Und wenn wir nachher dann...
Und nachher England.
Und nachher schreibt man noch so, okay. Ich sehe es kommen.
Hey, aber gell, also einfach zu meinem Tag dort noch fertig machen. Ich habe einfach nicht das Gefühl, der Southgate hat jetzt 3 Matches gehabt, um Lösungen zu finden, um das Offensivspiel zu optimieren. Aber den Karren bringt er nicht zum Laufen. Irgendwie, auch mit dem Bellingham, Saka, all denen, Kane, ich meine, das sind einfach 3 Offensivspieler mit Weltklasseformat, 4 mit dem Phil Foden. Wenn du als Trainer nicht herbringst, dass sich die finden auf dem Platz, dann, ich würde jetzt mal so tippen, tendenziell Endstation, Viertelfinale gegen die Schweiz. Ich bin jetzt einfach mal so, lehne mich jetzt da mal so aus dem Fenster raus. Und wenn das passiert, also
Der muss er den Job aufgeben. Das,
das Turnier übersteht. Also nein, dann habe ich dann jeden Glauben an Fußball verloren.
Nein, ich glaube dann, also wenn er im Viertelfinale rausgeht, wenn er mindestens Halbfinale kommt, kann es sein, dass er bleibt.
Und weißt du, ich verstehe den Ansatz, auch wie Frankreich, wo sie Titel gewonnen haben und so, das ist nicht immer lecker bis Offensivfußball, aber die Mannschaft hat eine Dynamik gehabt, oder? Die Spieler, das ist eine Einheit,
die sich gefunden. Aber auch dort hast du momentan ein bisschen Fragezeichen.
Ja, auch dort ist der Wurm drin, momentan kann man sagen. Aber sonst in diesen anderen Turnieren, ja, hast du gesehen, dass Mannschaften, die dann am Schluss Turnier gewonnen haben, jetzt gerade auch die letzte WM-Finale mit Argentinien und Frankreich, das sind ja dann nicht zwei Mannschaften gewesen, die einen destruktiven Ansatz gewählt haben, sondern dann sind im Vollgas gewesen, haben beide wollen kreieren, sie haben beide ein geiles Umschaltspiel, mutiges Umschaltspiel zelebriert. Italien, Europameisterschaft unter Mancini auch, alles andere wie typisch italienischer Fußball gespielt, mutiger Fußball gespielt. Sehr offensiv ausgerichtet und am Schluss dafür belohnt wurde. Also ich sehe den Ansatz nicht vom Southgate und England und darum.
Ja, ich würde gerne jetzt mal noch die Tablo-Hälfte wechseln. Deutschland haben wir jetzt schon ein bisschen geredet. Deutschland und Spanien wird dann auch spannend, Viertelfinale. Wer würde es werden? Ja, aber es ist einfach Dänemark-Georgien.
Ja, du hast einfach das Gefühl, dass Georgien wahrscheinlich durchkommt gegen
Nein,
gegen
das
Spanien.
Habe ich. Das ist ein Scheiß, das ist sogar zugeschaut, als ich vorhin getippt habe. Ich habe 3-1 Spanien getippt. Ich sage einfach, Georgien ist ein geiles Team. Ich finde, das ist ein richtig schönes Fest.
Aber ja, einfach, wir müssen ja nicht zu fest über Georgien reden, aber Willy Sagnol, also zuerst mal eh ein legendärer Spieler schon gewesen, früher oder bei Frankreich, jetzt coacht der an seinem ersten EM-Turnier bei der ersten EM-Teilnahme von Georgien die Mannschaft in das Achtelfinale rein und schlägt ein ideelloses Portugal noch sogar völlig zurecht mit 2-0. Also das ist Weltklasse. Das ist eigentlich die Story bis jetzt, die an diesem Turnier geschrieben worden ist, oder?
Es ist absolut die Story. Vor allem, wenn man schaut, wie sie diese Match tutet. Sie haben gegen Türkei, man hat jetzt einen riesen Match und verlieren huren unglücklich am Schluss. Gegen Tschechien laufen sie in den letzten Minuten noch allein aufs Goal. Eine riesige Chance, würden den Match gewinnen. Und nachher schlagen sie Portugal. Also sie sind wie jeden Match bis jetzt gut gespielt. Geiler, attraktiver Fußball. Sie haben Spieler drin, Kvaratskhelia natürlich, Mikael Datze. Sensationell. Also,
Mikael Datze ist ja jetzt auch glaub, der beste Scorer vom Turnier.
Ja,
oder?
Drei Goal.
Sensationell.
Grossartig.
Abgestiegen mit Metz, aber gleichzeitig.
Ja, aber hast du mal die Stats angeschaut bei Metz? Der hat ihn von den letzten, keine Ahnung, 15 Matches, so hat er immer mindestens eins gemacht, meistens sogar zwei und sie haben dann gleich noch verloren und sind darum abgestiegen. Der hat von fast jedem Match getüpft. Das ist wirklich, der macht verdammt viel Goal. Das ist jetzt, ich glaube, der wird auch nicht bei Metz bleiben. Das ist so meine These. Ich glaube schon, dass er irgendwo in der obersten Liga wieder spielen wird. Das ist cool. Das ist eine mega schöne Geschichte. Natürlich wird es gegen Spanien, das ist wahrscheinlich das schwierigste möglichste Gegner im Achtelfinale.
Spanien hat sich gegen Italien auch schon schwierig da, wo nachher sich der Gegner plötzlich ein bisschen auf tief oder wo der Gegner
mit dem tief gestanden ist. Mit dem haben sie Mühe. Das ist ja so ein bisschen die spanische Krankheit. Sind doch an der WM18 sind rausgekehrt gegen Russland, wo die Russen tief gestanden sind. Nachher an der letzten WM sind rausgekehrt gegen Marokko, wo der Gegner tief steht. Sind schon Mühe mit dem.
Also, Georgien muss den absolut perfekten Tag verwünschen, dass etwas drinnen liegt.
Ja,
aber
es
gibt doch immer an also Turnier gibt es so eine K.O.-Runde Überraschung, so eine ganz grosse. Und ich habe schon das Gefühl, dass der Match das Potenzial hätte, um diese Überraschung zu werden. Sehr von den Spaniern halte und ihren Fußball bis jetzt sehr, sehr geil gefunden zum Zuschauen.
Was ich natürlich auch mega spannend finde, ist Frankreich-Belgien. Können wir vielleicht auch darüber reden.
Das finde ich wiederum eben nicht so spannend. Aber
ich will aber noch kurz, ich will jetzt gerade durchgehen, wenn du sagst, eine mega Überraschung. Portugal-Slowenien kann man nicht vorstellen, dass es eine Überraschung gibt. England-Slowakei könnte sein natürlich. Rumänien-Holland, ich glaube, das wäre gar keine Überraschung, wenn Holland würde gewinnen. Wäre gar keine Überraschung mehr. Nein, es ist ja wirklich so. Aber ich glaube im Fall, ist es zu viel, wenn ich jetzt das Gefühl habe, es könnte eine kleine Möglichkeit geben, dass Dänemark Deutschland schlägt? Ich weiss von deinem Herzen zu natürlich nicht, aber Dänemark hat nicht so eine schlechte Mannschaft. Und Deutschland, wenn es denen nicht läuft, Oder weißt du, wenn sie einfach die Situation, meine, gegen die Schweiz machen sie in den letzten Minuten noch das Ausgleichsgoal. Und wenn sie mal hinten sind und der Druck da ist und sie merken, Scheiße, Heim-EM, also die haben schon einen sehr, sehr grossen Druck. Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn Dänemark früh Führung geht, sodass dann auch Nervosität aufkommt.
Also ich habe gemeint, dass der Julmann bei Dänemark gesperrt ist, ihr zentraler Mittelfeldspieler, der das geile Goal gemacht hat gegen, gegen England.
Mhm.
Eigentlich eine überragende Figur in dem dänischen Kader. Lustigerweise habe ich ja auch ein bisschen Liebe für Dänemark, weil das mit Abstand der stabilste Fußballverband in Europa ist. Und ich wünsche denen wirklich von Herzen alles Gute. Mhm. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass die jetzt komplett an die Wand gespielt werden von Deutschland. Ich glaube, die werden sich sicher auch ein bisschen abschauen. Der Kramer hat es noch schön gesagt, Dänemark ist ein bisschen wie die Schweiz, einfach ein bisschen schlechter. Irgendwie so. Ja, oder vor allem definitiv schon, ein bisschen schlechter noch.
Das könnte aber schon sein.
Und ich glaube, und ich habe auch das Gefühl, was den Dänen, ich weiß nicht, ob du den Match zuletzt gesehen hast gegen Serben, wo...
Ja, zum Glück nur so nebenbei, weil ich glaube, es ist nicht viel Schönes.
Es ist zäh.
Aber es ist ein Scheiss. Also, sorry, die Gruppe, die hättest du können. Von mir hätten alle vier in dieser Gruppe gerade heim dürfen.
Ja, sie haben halt dann, vor allem wenn dann Eriksen irgendeinen mit fortlaufender Zeit nicht mehr mag, wird es bei ihnen schon recht dünn in der Offensive, weil der Dings in der... immer der Name... Der Højlund... Der Manchester United Stürmer, der ist ja mal gar nicht in dem Turnier angekommen. Also für das, dass er ja eigentlich so der Zielspieler müsste sein. Und
hat 10 Premier League Saison, das die Saison gemacht, aber ja, der Euro hat er noch nicht so
cool. Hast du wollen sagen, du hast
das habe ich gesagt.
Er hat 10 Premier League Saison. Sehr schön. Darum hast du. Also ich gebe dir recht, ich glaube, Dänemark hätte das Potenzial, um den Deutschen weh machen. Nur sind sie einfach nicht in dem Turnier angekommen, richtig, habe ich das Gefühl. Und,
ja, das kann schon sein, ja.
Und ich glaube auch... Also
aber weißt du, hat man das nicht bei der Schweiz der EM21 gesagt? Mhm. Vor dem Achtelfinale gegen Frankreich?
Ja.
Also weißt du, es ist halt jetzt wirklich auch wieder eine Situation, wo du sagst, hey, sorry, es ist völlig anders. Und darum ist es eben vielleicht auch wieder bei der Schweiz-Italien. Ich meine, klar ist Italien bis jetzt noch nicht richtig gut gewesen und die Schweiz besser, aber im Endeffekt, es ist Chaos, es geht wieder wie Null los, es sind so Floskeln natürlich, aber es ist ja schon ein bisschen so. Ich meine, die Schweizer haben dort an der EM21, wo wir jetzt alle immer so sagen, ah, welches Gesicht zeigen sie jetzt? Ah, jetzt haben sie das Gesicht gezeigt von der EM21. Hey, die haben gegen Italien keinen Stich gehabt. Sie haben gegen Wales nichts kreiert. Und sind nachher nur weitergekommen, weil sie irgendwie knapp den Türken geschlagen haben. Und nachher sind sie in dem Achtelfinale gestanden. Nein, haben sie noch kein gutes Spiel gezeigt an diesem Turnier. Mhm. Und nachher plötzlich schlagen sie den Weltmeister. Also,
im einzelnen Spiel über sich ausgewachsen und dann noch gegen Spanien ein überragendes Viertelfinale
gezeigt. Genau. Also, nachher sind sie dann im Turnier gewesen. Aber die zwei besten Spiele haben sie dann im Achtel- und Viertelfinale gemacht. Und es kann ja theoretisch sein, dass das denen auch so macht. Mhm. Aber. Und die haben ja schon mal an einer EM sind zu einer Weih gekommen. Im 21. sind sie ins Halbfinale gekommen. Und viele Spieler sind ja noch die gleichen.
Ich habe das Gefühl, was Deutschland einfach stark macht, der Match gegen die Schweiz wird ihnen helfen. Weil sie verzweifelt sind, sich die Zähne ausgebissen haben an einer sehr gut organisierten Mannschaft, die einfach defensiv den Riegel geschoben hat. Und vor allem eben am Kroos einfach das Leben richtig, richtig schwer gemacht hat, plus halt diesen beiden Youngsters. Und dann haben sie andere Lösungen müssen finden und halt bis zum Schluss auch einfach daran glauben, dass das Goal noch geht. Und ich glaube, das hilft denen mental, zum einfach zu sagen, hey, wir haben die Breite auf dieser Bank und wir können auch taktisch einen Wechsel vollziehen während dem Spiel. Wir können reagieren auf ein Spiel taktisch. Ich glaube, das ist die grosse Kunst. Wenn das eine Mannschaft super über das ganze Turnier kann, dann hast du das Potenzial zum Gewinnen.
Mhm.
Gefühlt die Einzigen, die das vielleicht nicht machen müssen, sind die Franzosen. Weil die einfach, wenn sie wollen, so dominant können spielen, dass kaum ein anderer gegen sie ankommt. Oder? Aber selbst die Franzosen tun ja auch. Ja, wenn man so die grossen Turniere von ihnen anschaut, die haben immer wieder taktische Variationen drin gehabt, von dem wir gesehen.
Auf jeden Fall haben sie es gehabt, sind nicht immer gleich gespielt. Jetzt Belgien-Frankreich.
Ja.
Ich freue mich auf das Spiel, weil es ist ein Spiel von zwei Favoriten, die aber eigentlich noch nicht so überzeugt haben.
Ja, was heisst noch nicht so? Also ganz ehrlich, gut, die Belgien hätte eigentlich verdient, dass die
Belgien ist Katastrophe. Ja. Frankreich finde ich schon nicht ganz auf dem Niveau. Ja. Und ich glaube auch, dass Frankreich gewinnt. Also es würde mich überraschen, wenn nicht. Aber Belgien.
Übrigens, wir haben noch. Den Take kann ich auch schnell wieder nehmen mit dir. Wir haben noch eine rechte Diskussion bei uns unter den Jungs gehabt. Das war der Match Polen gegen Frankreich.
Ja.
Hast du den Penalty von Lewandowski gesehen?
Ja, dass der wiederholt worden ist.
Ja.
Ja, ja.
Er bleibt ja beim Anlaufen, bleibt er ja stehen.
Ja.
Checkst du die Regeln? Warum er das darf? Wir haben mega lange diskutiert, weil eigentlich heisst es ja.
Du musst eigentlich musst du ja einen Fluss. Ich weiss es nicht.
Es ist erst, wenn das Standbein auf höhe Ball ist und du ausholst, dort darfst du nicht mehr stehen bleiben. Beim Anlaufholen darfst du das machen.
Aha, okay, das habe ich jetzt nicht genau.
Der Typ hat ja das so perfektioniert, das ist ja krank.
No.
Also für den Goal ist es so hure mühsam, wenn der,
ja,
wenn der seinen Anlauf die ganze Zeit zu verzögern.
Es ist mega, mega blöd, ja. Voll.
Crazy.
Voll.
Dieses Nerd-Detail am Rand.
Absolut. Nein, das habe ich auch nicht genau gewusst, wie dort die Regeln effektiv ist. Aber ich habe es schon viel mal gesehen, dass es im Anlauf nicht gemacht wird. Aber der Lewandowski macht es ja immer so.
Ja, es ist absolut
perfekt. Es ist jeder Penalty so.
Ja,
aber, nein, aber das Belgien. Es war schon auch noch ein spezielles Bild. Belgier, die Vollgas auspfiffen werden und die Ukrainer, die gefeiert werden, obwohl es genau andersrum ist, wer weiterkommt. Und Belgier, also allein wie die Fans pfeifen und allein wie es nachher als Team damit umgeht, ob sie zu den Fans zählen oder nicht, hat gezeigt, dass in diesem Team etwas gar nicht stimmt. De Bruyne hat abgewunken und hat gesagt, hey, nein, wir laufen zurück in die Garderobe. Nachher kommt der Tedesco und sagt, nein, wir gehen zu den Fans. Und dann siehst du irgendwie die Spieler so zum Teil, ja, was wollen wir jetzt? Völlig verwirrend, sind sich völlig uneinig. Nur schon bei dem, wenn wir uns den Fans stellen, die unzufrieden sind oder nicht. De Bruyne hure genervt. Und nachher sind sie dort im Eckball, habe ich richtig, richtig lustig gefunden, was der Eckball kurz spielt. Und schon dort, De Bruyne schreit, ich weiß nicht, welcher Spieler das war, aber er wollte den Eckball kurz ausführen. Und schreit einmal selbst zu ihm, kommt der andere, aber nicht zu ihm kommen. Und nachher schreit er nochmal und dann kommt ein anderer, ich glaube, da kommt der Doku schlussendlich. Oder ist der Name? Nein, der Doku ist ja gar nicht mehr drauf am Platz gewesen. Carrasco, er ist echt gekommen. Auf jeden Fall nicht der, den er ursprünglich wollte. Und der ist dann zu ihm näher gekommen, um ihn kurz auszuführen. Sprich, du hast dort schon gesehen, sie sind sich nicht einig, ob sie den Eckball kurz ausführen oder nicht. Der eine hat einfach gesagt, nein, Kollege, hallo, wir sind Belgien, es steht 0 gegen die Ukraine. Wir möchten ihn nicht kurz. Und der Bruyne hat kurz spielen. Völlig auch nicht verstanden, dass die Fans nachher so sauer waren. Also ich habe das Gefühl, dem belgischen Team, also so viel geile Fußball, aber ich habe das Gefühl, das stimmt etwas nicht.
Vor allem, jetzt ist doch das so gelobt worden mit dem Domenico Tedesco, dass der die belgische Mannschaft wieder richtig auf den richtigen Weg gebracht hat und ist ja ungefähr umgeschlagen.
Ach, so schlecht sind sie noch nie gewesen.
Umgeschlagen also, vor dem Turnier und so. Und also, ja.
Also, nein, ich finde auch, dass für mich, weil ich sage jetzt mal eins vor allem mal, es ist ein Märchen, dass Belgien versagt hat als kein Favorit.
Sie sind einfach nie kein Favorit gewesen.
Nein, sie sind immer kein. Ja, logisch. Erstens sind sie einer der Favoriten gewesen, aber sie sind auch als Favorit nicht. Also, Entschuldigung, an der WM 2018 haben sie alle Erwartungen erfüllt. Sie sind einfach, haben halt im Halbfinale schon gegen den Weltmeister müssen spielen. Wo, ja, also beide hätten das Halbfinale können gewinnen und das Team, das gewinnt, kommt nachher ins Finale und gewinnt dort gegen Kroatien. Das war wie klar gewesen. Mhm. Und dort finde ich dann nachher wieder so, sie haben den Schritt nicht gemacht und sind dort Frankreich nicht geschlagen, darum sind sie im Finale gewesen. Aber dort hätte es können sein. Also weißt du, so von der Leistung. Dort haben sie ja völlig überzeugt. Da kannst du ja nichts können sagen. Sie sind nachher auch souverän Dritter geworden. Also es ist ja gar keine Frage gewesen. Also ich finde es darum immer so ein Märchen, dass der Belgier ist so, und jetzt ist der Esko gekommen und jetzt ist plötzlich alles gut. Nein, ich finde es, also klar, sie sind dann nicht mehr so krass besetzt, wie sie mal gewesen sind. Darum ist es jetzt das erste Jahr, wo es nicht mehr zu den Favoriten zählt, sozusagen. Aber eigentlich, wenn das Kader anschaut, Halleluja. Und nachher schaut es so einen Scheiß. Die sind ja viel besser besetzt als zum Beispiel die Schweiz. Sie sind auch besser besetzt als Italien.
Ja, klar, keine Diskussion.
Und nachher spielt es irgendwas. Keiner weiß, was sie genau machen.
Lukaku, du, Ich kann ihm irgendwie einfach nur leid tun. Dreimal getroffen, dreimal offside. Also,
ja, und dort musst du wieder sagen, hey, das ist einfach ein Pech.
Ja, und sie bringen aber auch nicht das Spiel wieder. Also,
nein, aber es ist ein Pech. Es ist zum Teil, eigentlich ist es, glaube ich, mega wenig gewesen.
Ja, eigentlich ist ja das Handspiel.
Das Handspiel, das komisch ist, aber
sein
der Offside ist ja mega wenig. Mhm. Und er macht es cool. Er kommt, also weißt du, ich finde, es ist schon ein Pech dabei.
Man muss sagen, er hat sicher seine Aktionen, aber also auch. Nagt wahrscheinlich auch im Selbstvertrauen, werden die Goal wieder zurückgenommen und dann, hat er sonst noch, dann hat er sonst auch noch wirklich gute Möglichkeiten, die er irgendwie nicht unterbringen kann. Und, darum, ich habe das Gefühl, Belgien gegen Frankreich, das wird eine klare Sache. Relativ.
Ich sage, es ist das 1-0 für Frankreich. Frankreich macht keine klare Sachen, das sind zu unfähig, die Goal schießen. Allein was der Kilian schon vergeben hat an Chancen, ist so. Er erarbeitet sich natürlich mega viel, aber...
Ich muss sagen, ich habe nicht so viel vom Spiel gegen Polen gesehen. Ich weiss nicht, wie frisch er schon gewirkt hat jetzt mit seiner Maske.
Ja.
Oder eben, dass er irgendwie ein bisschen beeinträchtigen tut.
Ich habe das Gefühl, es ist eigentlich... Ich glaube nicht, dass es eine mega Beeinträchtigung ist. Mhm. Also habe ich jetzt den Eindruck gehabt, ich weiss es nicht. Er hat gleich seine Aktionen gehabt, er hat gleich... Du merkst einfach, wenn er involviert ist in Aktion, das ist... Er ist individuell gesehen einfach. Natürlich, er ist auch der grösste Name und so, aber er ist einfach auch der beste Fußballer, der an diesem Turnier ist. Also jetzt einfach für. Natürlich ist es immer so blöd, so ultimativ so eine Aussage zu machen, macht keinen Sinn. Aber er hat einfach Fähigkeiten, die sind so krass. Aber er zeigt sie halt nicht immer. Aber einfach rein vom Talent, das dieser Typ hat, ist es unfassbar. Ja,
also, wenn er auf dem Flügel sein Speed.
Kannst du nicht verteidigen.
Und dann hat er einfach eine Ballbehandlung auf einem immens hohen Tempo.
Mhm.
Das kannst du nicht verteidigen. Das muss man so neidlos anerkennen. Aber ich finde es immer so schwierig, oder? Der beste Spieler.
Der beste ist natürlich immer.
Andere, weißt du, ein Xhaka oder ein Kroos haben einfach andere Qualitäten, die er nicht hat, zum Beispiel. Oder?
Ja, also, klar, es ist völlig ein anderes Spiel.
Spielintelligenz, aber Übersicht und
genau,
so.
Genau, aber weißt du, so die einzelnen Auszeichnungen, die können wir ja eigentlich immer die Offensivspieler
wieder und ist einfach spektakulär.
So, ja. Er ist halt wirklich so eine Kombination von Messi und Ronaldo in seinen besten Zeiten.
Man darf halt wie nicht vergessen, dass Spieler wie er, für die kommt jetzt Crunch-Time. Also jetzt kommen die, wie sagt immer, wie geht die Floskel, grosse Spiele sind für grosse Spieler gemacht. Oder
ja.
So.
Und das hat er ja auch schon bewiesen, wie im Finale 3 Goal geschossen. Also, das grösste
und
Spiel
und Kevin
nicht,
De Bruyne kann ja das zum Beispiel nicht, oder? Kevin De Bruyne ist nicht für die grossen Spiele gemacht.
Er hat es noch nie können zeigen.
Und ich glaube, Spieler wie Mbappé sind dann eben genau, wir haben es im Finale gesehen, gegen Argentinien zuletzt, er ist gemacht für die Crunch-Time. Und darum habe ich das Gefühl, wird jetzt Frankreich wahrscheinlich auch der dritte oder der vierte Gang einlegen. Ich bin mega schlecht in diesem Vergleich, weil ich fahre kein Auto, aber...
ja, ist gut.
Ich glaube, er kommt raus, was ich meine.
Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, weißt du, Frankreich hat in schon einfach einen schwierigen Weg Richtung Finale. Frankreich...
Du tust die Portugiesen einfach viel zu stark einschätzen.
Ja, Portugiesen haben jetzt mit dem B-Team gegen Georgien geshootet, aber sonst haben sie ja vorher sind sie souverän gewesen. Klar sind sie eine einfache Gruppe gehabt, aber...
Ich habe das Gefühl, die kommen aus dem CR7-Dilemma nicht raus.
Das ist ja gut möglich, ja. Aber trotzdem, Frankreich muss jetzt gegen Belgien, dann wahrscheinlich gegen Portugal und dann gegen Spanien oder Deutschland. Und dann sind sie einfach im Finalspiel, der erste gegen die Schweiz.
Ja, im Halbfinale fliegen sie gegen Deutschland raus. Denke ich jetzt mal.
Frankreich?
Mhm.
Nein.
Doch.
Aber das ist natürlich einfach Sympathie, die jetzt da. Aber weißt du, ich meine, der Weg ist wirklich schwierig, ja. Und es ist richtig dämlich, weil sie hätten einfach eine Gruppe gewinnen
können. Mhm.
Und dann hätten sie jetzt gegen Türkei. Und dann hätten sie noch gegen Rumänien oder Holland. Und dann hätten sie gegen die Schweiz. Also das wäre so schon ein auf dem Papier ein einfacher Weg.
Es ist ja, dass man vielleicht den Bogen noch schliessen könnte, der Kreis. Den Kreis könnt schliessen, um auf unser Anfangsthema drauf zurückzukommen.
Aber ich wollte noch zwei, drei andere Themen ansprechen, aber das kann man
okay.
Nachher.
es ist einfach, es ist eigentlich einfach crazy, dass der Scheisskopfball von Füllkrug Deutschland effektiv in die dümmere Tableau-Hälfte oder in die schwierigere Tableau-Hälfte eingefördert hat.
Und das zeigt mir aber auch einfach, was. Also klar, es hat natürlich auch damit zu tun, dass nicht immer alle Top-Favoriten, wir haben es jetzt gesagt, Frankreich, Belgien, die Gruppe nicht gewinnen und so. Aber man muss auch sagen, es ist einfach auch ein scheiß Modus.
Ja, mit diesen Dritten, gell?
Mit diesen Dritten. Und auch einfach so rein turniertechnisch. Jetzt, sorry, jetzt spielt, wenn Österreich und Holland weiterkommen, spielt jetzt einfach im Viertelfinale wieder gegeneinander. Die haben schon gegeneinander geshootet. Das macht keinen Sinn für so ein für das Endrunde-Turnier, dass man gleich gegen zweimal spielt, außer wenn es dann wieder im Finale wäre von mir aus. Dass die Gruppe gegeneinander spielst und dann im Finale wieder. Aber und das mit diesen scheiß Dritten und ich meine, die Gruppe A und B, A Wunder, der Dritte ist nicht weitergekommen in diesen Gruppen schon, weil sie gewusst haben, was sie machen müssen. Ich meine, Slowakei und Rumänien haben beide gewusst, dass Unentschieden längt ist. Ja, aha, gibt es ein Unentschieden? Ah, oh Wunder, wer hätte es gedacht? Also, ich muss sagen, man kann denen nicht mal einen Vorwurf machen, weil sie haben tatsächlich wollen. Sie haben auch Chancen gehabt, sie haben Goal geschossen. Aber es ist dann auch logisch, dass man das halt auch nimmt, den Punkt, oder? Aber irgendwie finde ich den Modus eine rechte Kacke. Und von mir, das kannst du eher mit 32 Teams machen. Aber das mit den 24, das macht keinen Sinn. Und es würde auch nicht stören, hättest du jetzt noch ein Norwegen dabei und ein Island und ein Schweden und ein Wales und ein Luxemburg und ein Griechenland. Wäre doch voll okay. Hättest du genau die mitnehmen können. Es sind die, die alle knapp gescheitert sind. Die hättest du mitnehmen können, das wäre tipptopp. Ich meine, Georgien hat sich ja nicht mal qualifiziert, wenn es jetzt die komischen Playoffs gibt. Die sind irgendwie Vierte geworden in der Quali-Gruppe und die kommen weiter. Mhm. Das zeigt, dass der Niveauunterschied ist nicht so gross. Du musst vielleicht noch nicht an das Liechtenstein, das San Marino und das Andorra einladen, aber auf 32 kannst du von mir aus gehen. Wenn du schon immer mehr spielen willst, dann mach doch wenigstens richtig. An der WM haben wir nachher den Scheiss-Modus wieder mit den Dritten. Das sind nämlich 48 Teams, genau gleich. Einfach doppelt so viele. Doppelt so viele Gruppen. Und dann gibt es 16. Finals. Mach doch gerade 64.
Wild.
Mach doch gerade 64. Das ist wenigstens eine schöne Vierergruppe. Und dann weißt du, die erste sich weiter. Punkt. Und dann kannst du auch von mir aus von Afrika 8 Teams mitnehmen. Ist doch gleich. Mhm.
Guter Ansatz, ja. Jetzt müssen wir uns aber mit dem abfinden. Und wie find ich jetzt den Bogen noch zum anderen
also,
Thema?
Weiß nicht.
Was hast du noch, über was hast du noch wollen diskutieren?
Nein, nochmal eine weitere Regel, die mich nervt. Also. Zwei gelbe Karten ist einfach keine Sperre.
Nein, das ist keine Sperre.
Das ist
nein,
so ein Scheissdreck. So ein Scheissdreck. Wenn du nein, es ist wirklich blöd. Wenn wir in drei Spielen zwei gelbe Karten halt, ist mir nicht gespielt.
Ja, du merkst jetzt eben, dass wenn der Wittmer und der Galafiori eigentlich bei beiden Teams zwei mega wichtige Figuren fehlen jetzt.
Zwei gelbe Karten.
Come on.
Also nein, es ist völlig absurd. Also die gelbe Karte gehört dazu. Also drei müssen sein, bis gespielt wird.
Wenn du eigentlich ein wichtiger Spieler wärst, und im ersten Spiel von der Gruppenphase eine gelbe kassierst, musst du eigentlich schauen, dass du im zweiten Spiel auch gerade noch eine kassierst.
Bei den grossen Nationen schon, ja. Wenn
du für das Achtelfinale wieder fit bist.
Bei den grossen Nationen musst du das machen. Wenn du merkst, im zweiten Spiel, hey, ich habe schon gelb im ersten. Und wir haben jetzt 6 Punkte. Hol die gelb.
Fix. Schnell ein Liebling ausziehen oder so beim Goaljubel.
Ich habe eine legendäre Aktion zum Erzählen, was gelbe Karten holen angeht. Und zwar, das ist wirklich einfach gut. Ich muss aber schauen, dass ich das richtig zusammenbringe. Aber die Situation war so. In der vierten Liga hat es damals, weil sie die Gruppen halbiert in der Mitte, also in der Mitte der Saison. Und dann sind die Oberhälfte sind in der Aufstiegsrunde und die Unterhälfte in der Abstiegsrunde. Und du hast aber die Punkte nicht mitgenommen, irgendwie oder so. Sondern du hast einfach müssen schauen, dass du in der Oberhälfte bist. Und wir sind dort immer im Aufstiegsrennen und irgendwann haben wir es dann auch endlich geschafft. Ich glaube, es war sogar in dem Jahr, wo wir es dann geschafft haben. Das war die Situation so, wir waren eh in der Oberhälfte, kostet was soll, ist egal. Und das war die Situation, ich hatte die Situation selber auch mal gehabt, war aber nicht im gleichen Jahr und dort habe ich es dann geschafft, die gelbe Karte zu holen mit irgendeinem Foul oder so. So ein bisschen unauffällig. Ich habe aber in diesem Match dann auch gemerkt, ich habe mega viel mal reklamiert beim Schiri, irgendwann habe ich dann einen umgehauen. Der Schiri war sehr hässlich, in diesem Match keine gelbe Welle gegeben, hat es mir dann gleich gegeben. Und dann konnte ich gespielt sein, quasi den letzten Match, bevor es aufgeteilt werden. Der Match ist ja wirklich um gar nicht mehr gegangen. Es ist nicht mal Punkte, du kannst mitnehmen, nichts, gar nicht. Ein Jahr später haben wir wieder die Situation gehabt. Dort habe ich zum Glück noch nicht so viel Gelbe geholt. Aber der Kollege natürlich schon wieder. Und er hat die Gelbe Welle holen. Und er hat etwa 5 taktische Fouls gemacht. Er hat alles Mögliche gemacht. Und irgendwann ist er glaube ich, so abgelegen. Und hat sich auswechseln lassen und ist dann aber schnell wieder aufgestanden und ist dann so ganz langsam rausgelaufen und hat zuerst so tot verletzt, aber ist nachher dann gleich gelaufen und irgendwie so. Und nachher sagt noch der eine, der eine Gegenspieler beleidigt ihn. Das ist so eine, ich weiss nicht mehr, was er gesagt hat, kommt der Schiri gelb gegen den anderen. Und dieser ist so, er hat so unfair gespielt. Nachher ist er raus. Aber genau, dann hat er noch 10 Meter zu früh das Leibchen abgezogen und ist so oben noch nicht rausgelaufen. Immer noch nichts gegeben. Und du kannst ja, hast unbegrenzt, unbegrenzt können wechseln. Du
wolltest nicht erfüllen.
Hast unbegrenzt können wechseln. Und dann rufen die Schiri-Wechsel und der andere Spieler steht in der Mitte vom Platz und er sagt Vollgas im Sprint auf dem Platz und der Schiri so da ist deine Gelb. Also so, nie gesehen, irgendjemand so unfähig war, mit gelbe Karte alles ist wirklich lustig gewesen. Also so eine Situation könnte man also kreieren, nach dem zweiten EM-Spiel.
Ja, grossartig.
Aber ja, nein, also.
Es ist eine Scheissregel.
Zum zurückkommen, also es ist eine absolute Scheissregel. Also das ich weiss aber nicht, wer auf so eine Idee kommt. Und wieso? Was ist die Begründung?
Du, da fehlen mir die Erklärungen. Keine Ahnung.
Also in der Meisterschaft ist es in der Bundesliga bei 5, in der Superliga ist es bei 4. Gelbe Karte, finde ich beides okay, ja. Wieso ist es denn nicht bei 3? Also 2 ist ja wirklich das, was du in einem Spiel hast, das musst vom Platz gehen. Aber wenn du das über 3 Matches verteilst, ist das nicht ein unfaires Verhalten, das ganze Match musst du verpassen wegen dem.
Ja. Ja, ich hätte jetzt gesagt, 3 wäre so okay, legit.
Ja,
3 gelbe Karten in jedem Gruppenphasenspiel, gelbe holst du dann, ja, okay.
Aber ich finde es wirklich
schön. Du
warst ja die besten Spieler gewesen, shooten.
Vor allem, wenn dann die Karten so locker sitzen wie gestern Türkei gegen Tschechien, oder?
Gut, fairerweise. Also, die Türke hätte die ganze Bank können mit rot auf den Platz stellen.
Ja, aber hätte ja auch gefühlt die ganze Bank gelb noch.
Ja, aber nur gelb und nicht rot.
Leck du mir,
ich weiß. Bei den Tschechen hat er die rote Karte gefunden, bei den Türken hat er sie irgendwie nicht gefunden.
Das Spiel hat mich erinnert an, ich glaube, es ist. Boah, was war das? Das legendäre Spiel Portugal gegen Holland.
Ich glaube, das war das WM.
Das ist so krank abgegangen. Achtelfinal, glaube ich. Ey, dort hat es Fouls gegeben. Oh mein Gott. Ich glaube, am Schluss irgendwie 4 rote Karten oder sogar 5. Ein riesiges Skandal.
Also, das war ein Spiel.
Ich glaube, 16 Karten.
Ich bin jetzt hier kurz am Schauen. Weltmeisterschaft. 2006 in Deutschland. Weißt du das Resultat noch?
Ja, ich schätze, die Holländer haben gewonnen.
Nein.
Die Portugiesen?
Mhm. 1-0 und das Goal schießt ein legendärer Fußballer.
Der Deco.
Wäre auch gut gewesen.
Nicht.
Manisch.
Oh.
Manisch, das ist ja wirklich ganz, also ein leider Name.
Beide so kranke Teams.
Oh, fuck. Hey. Auf jeden Fall. Kann man jetzt hier schnell. Also, ich sehe Van Bronckhorst gelb-rot in der 90. Warte, ich muss von vorne anfangen. Zweite Minute Van Bommel gelb. Nein, ich kann nicht alles durchgehen. Aber ich gehe nur die rote durch. Gostinha in der 45. gelb-rot. Dann, wo haben wir noch gelb-rot? Bularus, 62. gelb-rot. Nachher, und sehr viel Gelb dazwischen, yeah, da muss ich die ganze Zeit scrollen. Deco, 78. Gelb-Rot. Und Van Bronckhorst, 90.
Die haben dort wirklich, also es hat dann so ein Ausmaß angefangen, wo dann wirklich so, wie so in den 90er Jahren in der Premier League geshootet wurde, ist einfach nur Fouls auf den Körper, null Chance auf den Ball. Ja, also.
Dann ist übrigens jemand ausgewechselt worden in der 34. Minute. Ich nehme an, er ist Vollgas umgehauen worden, der CR7. Damals noch CR17.
Stimmt, ja. Klar, der 17 in dazu.
Ja, das ist, wer hat es eben nicht gehabt?
Dort haben sie noch die geile.
Noch die grösste portugiesische Legende, Luis Figo.
Dort haben sie noch die geile Lieblings gehabt, mit wo die Nummer umrundet war. Ich glaube, das ist die Nike-Lieblings.
Nein, schon nicht mehr. Das war 2004, gewesen, was das gehabt haben.
Ich habe gemeint, die haben es nachher dran
angekommen. Also laut dem Bild, es hat da ein Bild dazu.
Okay.
Oh, ich kann es nicht über tun. Aber nein, ja. sind das nicht an. Aber ja, offenbar ist. Ja, aber es hat ein bisschen die Vibes, aber schon noch nicht ganz. Also okay. Das andere schon noch. Vor allem einfach auch die Aufstellungen sind ja. Pff. Also da drehst du ja die Türen, was bei den Portugiesen alles shootet. Also bei den Holländern auch. Richtig geile Teams.
Ja.
Aber ich glaube, man hat immer das Gefühl, dass das, was man in der Kindheit sieht, dass das Beste war, was es gibt.
Ja, aber also, das ist schon viel Star Power gsi, dort, wo gegeneinander gespielt hat, auch auf der holländischen Seite.
Bei beiden. Also, ja, natürlich.
Gut, wäre es heute natürlich auch, wenn Portugal gegen. Wir würden ja nicht darum. Also, Holland ist das geilste Team, Portugal ist das geilste Team. Also.
Ja, oder weißt du, vielleicht Holland mit ihm schlechter als damals, würde ich schon sagen, so rein und Star-Potenzial. Dafür hat Frankreich viel mehr. Wenn Frankreich England shootet, dann bist du in 20 Jahren sagen, fuck, ist ja auch krass. Mm. Aber heute schaust du vielleicht den Match und denkst, wieso steht immer noch 0-0 nach 90 Minuten?
Das Ding ist einfach, früher haben die Mannschaften mit so krassen Namen auch krass gespielt. Heute hast du halt einfach England, wo
ja,
wie Griechenland spielt. So,
ja, aber eben, also meine, Frankreich hat jetzt gerade nicht gut gespielt, aber ich meine, der letzte WM auch mit grossen Namen geoutet. Mm. Also ich meine, du schaust das WM-Finale an, 3-3. Ja. Wenn du das WM-Finale von früher anschaust, war es immer irgendwie 1-0 gewesen.
Ich finde, du redest Frankreich schon, also sie sind sicher noch nicht richtig ins Rollen gekommen, aber sie sind gleich souverän, zum Beispiel gegen Österreich, das war ein souveräner Match, gewesen, wo
ja,
sie
ja,
mit zwei Goal höher müssen
gewinnen.
Und meine, was Österreich eigentlich im Köcher hat, hat es nachher ziemlich
eindrücklich. Und Österreich hat auch einen guten Partien Match gemacht. Zeigt. Österreich ja. hat einen guten Match gemacht in Frankreich, also so ist es nicht. Sie sind nicht immer schlecht gespielt oder so. Ja, vielleicht bin ich, weißt, man ist immer ein bisschen kritischer bei diesen Teams, die man eigentlich gerne hat.
Also ich lege mich übrigens fest, ich sage schon jetzt mal, predikte Halbfinale Frankreich-Deutschland auf dieser Seite, auf der anderen Seite Schweiz gegen Österreich.
Ja, würde ich 100%
mitgehen. Das ist so geil! Ich mein, du mit deiner Liebe zu Frankreich, ich mit zu Deutschland und nachher haben wir noch Schweiz und Österreich. Also, das wär's, geiler könnte das Turnier nicht werden.
Das wäre so krass. Aber weißt du, was ist mein Problem? Ich habe irgendwie das Gefühl, dann wäre das Finale Deutschland-Österreich und das würde mich nerven. Dann ist es ein richtig scheiß Finale. Aber who knows, könnte sein.
Das Lustige ist, ich freue mich tatsächlich irgendwie ein bisschen mit den Österreichern. Einfach weil...
Ja, als Österreicher mache ich sicher mehr gerne als Deutsche, klar.
Und ich weiß gar nicht, mit dem haben wir die Diskussion letztens gehabt, aber es ist ja schon also, wenn man so die Nationaltrainer anschaut, also welcher Trainer ist kann sich selber wirklich auch aufgrund von seiner Laufbahn und so, weißt du, wo sagt, ey, der hat schon mal bewiesen, dass der wirklich ein guter Trainer ist. Also klar, okay... Spalletti hat ein gewisses Renommee, kann man sagen. Muri.
Ja, nein,
dass Muri ein ganz grosser Trainer ist, kann man auch noch nicht so.
Nein, behalten. Also Muri nicht. Also,
er ist nicht, auf dem Weg dazu, muss man sagen.
Ja, aber bei Muri nein. Also der ja. Muri hat das vorher noch nicht im Clubfußball. Er ist schlussendlich. Klar, er ist nicht ein Challenge League Trainer, weißt du, von der Challenge League zu der Schweizer Nazi. Mhm. Und er hat ja nicht. Also mit dem FC Basel hat er Erfolg geführt, ist Meister geworden, aber die ganz grosse, also es war jetzt nicht so, gewesen, dass nachdem er beim FC Basel war, dass nachher eine Manchester City gefragt hat, hey, können wir die Handynummer haben von Murat Yakin? Also auch nicht nur Manchester City nicht, auch Brighton nicht. Also weißt du so.
Ja. Eben, und einfach zum den Sprung wieder zurückzuschaffen, Österreich hat halt wirklich einen grossen Trainer an der Seitenlinie und das spürt man irgendwie. Mhm. Brutal. Also eigentlich schon seit der Qualifikation. Was der Rangnick mit dieser Mannschaft taktisch anbringt, klar, die Spieler sind auch gut. Einem Sabitzer zuzuschauen, ist ein Gedicht momentan. Und ein Leimer sowieso auch. Natürlich, sie haben auch das Star-Potenzial. Arnautovic ist auch immer gut für einen Streich. Aber es ist dann halt gleich, was er taktisch dann nochmal beisteuert. Ich glaube auch, sie haben jetzt auch recht rotiert noch. Und es hebt einfach, die spielen einfach gut.
Definitiv.
Und
also absolut, ich finde der Rangnick ist grossartig. Ich glaube, weißt du, wenn man so ein bisschen die Trainer durchschaut, ich sage jetzt, Deschamps hat im Clubfußball auch vorher schon bewiesen und ist jetzt 100'000 Jahre dort. Der Rangnick, Es sind schon.
Ja, aber eben,
frage ich mich schon beim Domenico Tedesco, wenn wir den nennen.
Ich würde jetzt nicht.
Schalke.
Es war eine gute Schalke-Saison, gewesen, ja.
Schalke war natürlich gut. Gewesen.
Ein Saison ist ein Vizemeister geworden. Ich würde ihn nicht dazu zählen. Also dann eher noch Nagelsmann.
Nagelsmann ist klar. Also Nagelsmann ist für mich logisch, dass der auch ein guter
Trainer
ist.
Also eben, dann sind wir bei Nagelsmann.
Aber der Nagelsmann war ja auch wirklich bei einem grossen Club, weißt du, und hat dort. Einigermaßen erfolgreich geschafft.
Nagelsmann, Rangnick und der hört es nicht wirklich schon bald mal auf, oder? Also der ist schon noch.
Ja.
Aber das ist jetzt gar kein grosser Trainer an dieser EM.
Ja, Martinez.
Nein, hör doch auf. Was hat denn der gerissen?
wenn du, er ist immerhin vorher bei 3 Premier League Clubs und nachher bei Belgien mit einem Punkteschiff von 2,26.
Bei Belgien?
Mhm. Bei Portugal hat er momentan einen Punkteschnitt von 2,5.
Ja, sie sind aber einfach Top-Nation.
Ja, natürlich. Also ich finde es gleich ein krasser Schnitt. Aber ja, der ist einfach schon sehr lange Nationaltrainer. Aber der würde jetzt, also hat jetzt, ja, ich bin jetzt nicht mega Fan von ihm oder so, überhaupt nicht, aber ich finde jetzt, ist wahrscheinlich eher ein bisschen mehr bis jetzt an Erfahrung gesammelt als der, ich weiß gar nicht. Ich kenne auch die Clip, also zum Teil muss ich auch sagen, ich kenne auch die Trainer nicht so. Kennst du jetzt zum Beispiel den Dragan Stojkovic?
Der Trainer von der serbischen Nationalmannschaft.
Ja, aber was hat er vorher gemacht? Der war fucking Präsident von Roter Stern Belgrad. Und dann ist er Trainer geworden. Ja. Lustig. Voll lustig. Der war Präsident.
Wild.
Und der war Präsident vom jugoslawischen und vom nachher von serbisch-montenegrischen Fußballverband. Hast du das schon mal gehört, dass nachher einer von denen Trainer war? Okay, wir schweifen ab und versinken hier im Transfermarkt-Ding rein.
Ich glaube, wir machen langsam den Ding so.
Ich bin auch der Meinung.
Wenn ihr einen Take vergessen, dann dürft ihr alle unsere FC Basel-Fans freuen.
Ah, oh ja, der Calafiori.
Calafiori. Ich hätte cool das vorher noch schnell nachschauen. Das ist ja unfassbar. Der FC Basel verdient je nach Quelle zwischen 40-50% am Weiterverkauf von Riccardo Calafiori. Wo jetzt ja schon nach dieser Riesensaison bei Bologna, weiß nicht, wo der aktuell steht, gemäß Transfermarkt, ja, aber nach dem Auftritt bei dieser EM, wird sicher noch ein bisschen etwas dazukommen. Und,
also 30 krass. Steht jetzt da, aber ich habe mal 50
gehört. Also wenn er auf die Insel wechselt, dann kannst du mal 2 oder mal 3 Faktoren dazu rechnen.
Hm. Ja, und ich, also allgemein Bologna.
Ja.
Mit Dan Doi wird wahrscheinlich jetzt auch nicht die Karriere bei Bologna beenden, wenn er so weitermacht.
Ja. Also Bologna ist grossartig. Ich meine allgemein, wenn du schaust, die Spieler, ich habe irgendwie letztens eine Statistik gesehen, dass mit Dan Doi, Ebischer, Calafiori und wer ist noch von Bologna am Turnier? Ja, auf jeden Fall, sämtliche Spieler von Bologna sorgen bis jetzt so ein bisschen für den...
Porsche?
Ja.
Ist der dabei?
Grösste Offensiv-Impact oder respektive...
Der Porsche bei den Österreichern ist auch noch bei Bologna.
Sicher der Verein, der am meisten Spieler stellt an dieser EM, wo die meisten Punkte verbucht. Oder der Verein, der die Spieler stellt, der am meisten Punkte verbucht. So.
Mhm.
Wir haben ein lange aufgenommen heute. Ich habe Mühe, den Satz richtig zu formulieren.
Du, ich glaube, man hat es ein bisschen gecheckt. Also Bologna ist hoch im Kurs.
Ich bin dafür, dass wir unsere Folgetitel heute Bologna Bolognese taufen.
Ich kann halt tatsächlich Bolognese. Oh. Aber können wir... Es ist ja das Turnier...
Tun wir eigentlich am Samstag Spaghetti verbrechen?
Ich wollte sagen, es ist ja das Turnier von der Essensvergleich. Mhm. Das ist besser als das, also Fondue ist besser als Goulash, Servalage ist besser als Currywurst und. Es kommen die ganze Zeit die Vergleiche. Irgend so etwas müssen wir ja eigentlich schon mit dem Bolognese jetzt machen.
Mhm.
Können wir das auffangen? Eigentlich ist ja Kackt und Hörnli wäre das richtige Bolognese. Oder? Kackt und Hörnli ja. Ist die Schweizer Variante ja. Von Spaghetti Bolo. Ja. Was machen wir jetzt mit dem?
Kackert. Oh Mann.
Gemischter Sack.
Ja.
Nein.
Also wenn, dann musst du natürlich schon Kackert mit Hörnli.
Kackert mit Hörnli besser als Bolo?
Ja.
Als Spaghetti Bolo?
Ist besser als Bolo.
Ist langer Titel, aber...
Better than Bolo.
Ja.
Ja.
Better than Spaghetti Bolo. Ja.
Also, irgendwie so. Obwohl Bologna Bolognese mir auch sehr gut gefallen hätte. Aber
ja, natürlich. Ich weiss es noch nicht so. Wir können dann, wenn wir das Mikrofon abschalten,
diskutieren. Ich kann dann etwas Gutes daraus basteln für Social Media. Hey, da innen in dem Studio ist etwa 30 Grad.
Ich habe mich auch gefragt, wieso ist denn so heiß?
Und ich bin insgeheim mega traurig, wenn der Aufnahmetag Donnerstag. Heute Abend gibt es keinen Fußball, morgen Abend auch keinen Fußball. Ich weiss gar nicht, also anfangen mit meinem Leben.
Ja. Ich weiß nicht, du hast noch Kind und so.
Ja, natürlich, aber...
Wir sind jetzt ein bisschen kurz gekommen.
Die haben mit mir Fußball geschaut. Okay. Sechs Spiele waren super.
Okay.
Tatsächlich, so während der EM plötzlich kommen sie und so, gell, paar Bütsch für die Schweiz. So, ja, ja, schauen wir zusammen. Ist, nein, nein, das geht dann gut, das ist überhaupt kein Problem.
Wer war es, die Grosse oder die Kleine?
Nein, die Grosse. Die Kleine hat einfach die ganze Zeit geschuttet. Aber die gurkt dann irgendwie ein bisschen umeinander. Ich kann sich natürlich noch nicht so lange auf das Spiel konzentrieren. Was für ein Skandal eigentlich. Aber nein, das ist auch okay so. Ich glaube, ein zweijähriges.
Eben, darum habe ich es ja gemeint. Ich dachte, es wäre lustig.
Nein, aber es klappt schon gut. Also, gerade Public Viewings sind auch super mit Kids, wenn der Match früh ist. Weil dann hat es noch andere Kids und.
Dann ist wahrscheinlich eigentlich nicht spielen dann mit. Oder?
Ja, natürlich. Aber das ist auch okay.
Also, Spielplatz-Vibes wahrscheinlich.
Die schauen ja dann auch nicht die ganze Zeit, aber die haben einfach Freude, dass etwas läuft.
Ja.
Gut, es gibt natürlich auch viele Leute, die sonst einfach bei einem Public Viewing herstehen, die wahrscheinlich sonst nie einen Fußballmatch schauen, aber einfach ein bisschen Freude haben, dass es ein Happening gibt. Das ist ja okay so.
Das ist ja voll okay.
Geht es ja auch bei einer EM am Schluss oder bei so einem Turnier.
Absolut. Also, ich meine, ich habe auch überhaupt nichts. Also, was mich manchmal nervt, ist, wenn man dann plötzlich irgendwelche Fußballdiskussionen mit Leuten haben, die nie Fußball schauen. Das finde ich ein bisschen schwierig. Also, weißt du, wenn sie plötzlich das Gefühl haben, sie können jetzt irgendwie. Gut, vielleicht hören uns da Leute zu und denken, ja, wieso reden die mit Fußball? Die kommen nicht raus. Aber es sind halt Leute, die dann wirklich denken, ja, okay, ich beschäftige mich wirklich nicht mit Fußball, sonst das ganze Jahr. Und dann aber so besser wüsste, da habe ich ein bisschen Mühe, ehrlich gesagt. Da finde ich so, ja, aber hä? Aber es gibt mega viele, die das überhaupt nicht so machen. Die dann einfach dort sind und geniessen und sagen, hey, ich komme eigentlich gar nicht raus, aber das Happening ist geil, gute Stimmung, cool und freut sich, wenn die Schweiz weiterkommt. Und das finde ich irgendwie mega schön. Und irgendwie, wir sind ja alle mit dem zum Fußball gekommen, mit dieser Begeisterung. Am Anfang bist du ja auch nicht rausgekommen.
Ja, absolut.
Mit 6 oder so. Also, als ich gesehen habe, mit 6, wie Frankreich Weltmeister geworden ist, bin ich überhaupt nicht rausgekommen, was überhaupt passiert. Einfach, ah, geil, Frankreich hat gewonnen, meine ganze Familie war für Frankreich, cool.
Du kommst ja über die Emotionen zum Sport. Du siehst die Menschen jubeln. Das begeistert, die Begeisterung ist ja gerade ansteckend. Und es geht ja viel weniger ums Spiel selber.
Obwohl das Spiel ist ja gut.
Ja, natürlich. Das geht ja dann Hand in Hand. Ja, aber klar. Ich glaube, zuerst siehst du einfach halt die Emotionen und dann siehst du die Leute mit diesen Lieblings. Und dann bist du schon so, das wollte ich auch. Mhm. So, und also bei mir hat das halt dann wie so das eine zum anderen geführt. Und darum ist es, glaube ich, auch mega wichtig. Und darum, glaube ich, hat ja dann so Turnier. Eben etwas, also eben dann wie auch ein gesellschaftlicher Wert, wo sich ja jetzt in Deutschland auch die Leute ein bisschen erhoffen, in einem Land, wo politisch gerade so gespalten ist wie schon lange nicht mehr. Und da bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass es dann eben auch ein bisschen Wirkung hinterlässt. Ich weiß auch nicht, ich finde die Bilder, weiß nicht, ob sie siehst, von dem, was spielt er? Saxophon, der Saxophonspieler,
Der
jetzt so gehypt wird, oder? Ich finde, der macht das noch recht gut, weil er auch so ein bisschen, ja, er will aber nicht so immer, also, er will nicht immer Rampenlicht, aber weißt du, er gibt keine Interviews zum Beispiel, oder ich probiere da über sein Insta eigentlich so ein bisschen wie Messages zu spreaden, so à la, habt euch lieb und gebt aufeinander Sorge und einfach so ein bisschen, so, gute Vibes zu verbreiten, nicht nur mit seinem Saxophon, sondern eben auch mit seinen Worten. Und ich finde, der macht das total gut. Und du hast vorher gesagt, die Deutschen seien nicht so abgegangen im Stadion, aber wenn du dann die Bilder siehst, so auf den Strassen und so, dann haben sie ein grosses Fest.
Mega, also definitiv, ja, also das glaube ich auch.
Und so soll es doch auch sein. Und das sind dann auch so die Good Feel Stories. Oder das sind dann eben genau die Storys neben dem Geschehen auf dem Fußballplatz, wo so einen EM einfach prägt und auszeichnet. Und der Wert darf auch nicht unterschätzt werden.
Definitiv. Ich habe noch eine grosse Bitte an dich. Kannst du bitte in deiner Erziehung von deinen Kindern so viel richtig machen, dass deine Kinder die Schweizer Nazi besser finden als die Deutschen?
Ich lasse das, glaube ich, selber entscheiden am Schluss. Aber du weißt, wie das läuft. Wenn tendenziell halt.
Das heißt, deinen lieben Gruß, sie soll auf das achten in der Erziehung, dass sie zumindest die Schweiz-Fan-Vibes dann für die Kinder versprüht. Nachher nehmen wir alle DFB-Leibli wieder einmal auf.
Am Schluss, ja gut, aber gell, Pink ist natürlich für Kind schon, also gerade mit Mädels hast du
schon, gut schon.
Also vielleicht muss da der SV auch mal ein bisschen an den Trikots arbeiten. Also das heisst, vielleicht müssen sie eigentlich schon lange. Aber
wobei, ich muss sagen, je länger sie mehr, ist schon easy. Es ist mega, mega geil, aber...
Das Blau ist okay.
Ist blau, ist cool.
Ja. Und, ist es blau? Ist es
so weiss-blau, ja. Und das Rote ist... Ich habe das Gefühl, das Rote Liebli, die Roten sind halt einfach ein bisschen so...
Edelweiss-Muster, so scheiße. Nein, ich finde das so scheiße, das Muster. Also,
ja, also was ich blöd finde, ist das mit den Hosen irgendwie, keine Ahnung. Das fällt mir nicht so. Aber...
Das gibt mir so Schwinger-Vibes. Ich finde, das hat nichts im Fußball zu suchen. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, ich glaube, wir machen jetzt einfach Feierabend, weil jetzt haben wir 1,40 geredet.
1,40?
Es ist sehr heiß. Ja. Und wir haben, glaube ich, auch noch andere Programmpunkte vom heutigen Tag, oder? Glaubst du? Obwohl eben jetzt kein Fußball mehr ist, haben wir eigentlich nichts mehr zu tun. Komisch.
Ja, wild. Wir hören uns tendenziell wieder in einer Woche. Wir schauen mal noch, vielleicht tun wir uns ein bisschen am...
Ja, vielleicht können wir auch ein bisschen früher.
Von der Schweizer Nation.
Ja, je nachdem.
So bin ich ja. Ich wollte dann einfach noch schnell sagen, also... Es ist jetzt auch nicht so, dass die Schweizer Nazi mich komplett kalt lässt. Ich wünsche mir natürlich schon auch, das habe ich auch schon gesagt in dieser Folge. Ich wünsche natürlich auch der Nazi den maximalen Erfolg.
Das habe ich jetzt wie gehofft, dass das so ist.
Eben.
Also, hey, haut rein, esset unbedingt, kackt mit Hörnli,
ja,
und dazu ein bisschen Äpfelmus. Und nicht Spaghetti Bolo mit Parmigiano, obwohl das auch sehr fein wäre, aber das machen wir jetzt einfach mal nicht. Das sind wir mal nicht mit Italien unterstützt, sondern wir haben auch Pasta hier in der Schweiz.
Ja.
Auch mal Gruni, wärst du auch noch eine Alternative.
Feiert gut, feiert ausgiebig, und ja, geniessen den Achtelfinale. Wir hören uns wieder in einer Woche. Macht gut, tschüss zusammen.